Ich habe überlegt, ziehst du dich zurück, machst ein bisschen Familie, aber ihr seid auch meine Familie. Ihr seid auch meine Familie. Und jeder da draußen hat das Zeug zum Genie, zum Star und zum Übermensch. Und dieses Potenzial musst du entdecken, fördern, das Feuer entfachen. Und ich stehe an deiner Seite, Alpha. Dann stehe ich hinter dir. Und alle anderen Alphas auch. Und alle anderen Alphas auch. Und alle anderen Alphas auch.
Wo sind denn die anderen Alphas? Hier sind sie. Sie lauschen wieder gebannt vor ihrem Mikrofon, vor ihren Kopfhörern, weil wir reinsprechen, die Überalphas. Hier ist Fest und Flauschig mit einer versoffenen Stimme meinerseits. Aber zum Glück haben wir noch einen Saubermann im Team und das ist Jan Böhmermann. Hey.
Ja, hallo. Olli Schulz klingt, hallo. Als hätte er 6 Abende lang auf einer Bühne gestanden und Konzerte gegeben. Du bist richtig durchgerödelt. Ich bin wirklich komplett nüchtern. Ich muss mich so ein bisschen
nüchtern
auf den
bin
Level
ich auch. Ich bin nüchtern. Ich bin nur durchgerockt von den Konzerten. Ich habe alles gegeben für die Leute da draußen, Jan. Ich war unterwegs.
Nichts anderes erwarte ich von dir.
Ich weiß.
Erstmal herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Ja,
es ist der 8. September. Herzlich willkommen zurück. Und wenn man diesen Kollegah-Einspieler am Anfang hört, dann merkt man wirklich, das ist wirklich Mike Meret-Qualitäten.
Ja, ist für mich einer der Gags des Jahres immer noch für mich. Auch wenn das jetzt schon, haben wir schon lange genug abgekultet, aber dieses Ding ist immer noch großartig einfach. Das ist, ja, zeitlose Comedy meiner Meinung nach. Jan, wie hast du denn gemacht die letzten Tage eigentlich? Du warst.
Ja, ich hab letztens.
Ja. Na?
Ich hab kurz mich beworben als SPD-Vorsitzender.
Ja,
das ist am Wochenende zumindest die erste Hürde gerissen, aber es gibt noch Möglichkeiten, es trotzdem noch zu werden. Also genau genommen muss man sagen, das Ganze war so ein bisschen von vornherein schon, stand das fest, dass es eigentlich mehrere Möglichkeiten gibt, SPD-Vorsitzender zu werden. Ich habe erstmal durch die Vordertür probiert. Und jetzt probiere ich es halt quasi
jetzt
durch das geschlossene
du,
Fenster.
Genau, über Polen versuchst du dir erst einen SPD-Ausweis zu besorgen. Da kann man illegal wie einen Führerschein für 1,5 kriegst du da einmal rüber, musst über die Grenze, musst 2 Wochen an so einem Seminar teilnehmen oder bist du SPD-Mitglied. Oder?
Was mich total abgefuckt hat die letzte Woche, dass man, sobald man nur andeutet, dass man, aus welchen Gründen auch immer, muss man ja mal sagen, SPD-Mitglied werden möchte, man wird sofort angekumpelt von so prominenten und halbprominenten SPD-Lern, die einen dann so zuduzen und einem wahnsinnig auf die Eier gehen. Das war die eine Seite und die Leute, die wirklich was zu sagen haben in der Partei, die haben es wirklich ganz krampfhaft ignoriert. Und jetzt ist mein Aufnahmeverfahren schwebt. Ich weiß nicht, ob ich aufgenommen werde in die Partei. Weil wenn ich erstmal Mitglied bin, dann stehen mir natürlich wirklich die Türen offen. Dann ziehen wir das auch durch, komplett, das ganze Team.
Ich glaube, das wird nichts mehr, Jan. Ich glaube, das wird nichts.
Warum nicht?
Weil das einfach jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist, ganz einfach. Das wäre so ein Putschversuch wäre es gewesen von dir. Hättest du sofort in der ersten, hier ist noch was an. Hättest du es in der ersten Minute gleich, also in der Gunst der Stunde, hättest du die genutzt, dann wärst du jetzt schon irgendwie viel weiter. Aber ich glaube, da waren so viele Blockaden, so viele Barrieren, die du nicht überwinden konntest.
Nee. Das unterscheidet ja den echten Erfolg von der Behauptung von Erfolg, dass man sich einfach nicht niedermachen lässt von Chancenlosigkeit. Das ist das Boris Johnson-Prinzip. Und dieser Spirit, der wird jetzt auch in die SPD getragen. Ich habe mir die ersten Regionalkonferenzen angeguckt. Die erste Regionalkonferenz ist so eine Art DSDS für die SPD, wo die alle auf so einem ganz würdevollen roten Teppich stehen, diese mittelalten Menschen, die sich um die Leitung der Partei bemühen. Und ich habe gedacht, also mit inhaltlich und programmatisch habe ich absolut keine Ahnung, aber ich könnte die einfach durch so windige rhetorische Tricks an die Wand spielen, dass die Leute zwar nicht wüssten hinterher, warum sie es besser fänden, dass ich SPD-Chef werde, aber sie würden trotzdem wählen, weißt du? Und das ist eigentlich meine Chance, also programmatisch, inhaltlich und auch vom Verantwortungsbewusstsein sollte ich das eigentlich nicht machen, aber bei so einem Wettbewerb, bei so einem offenen Wettbewerb, kommt es ja darauf an, wer am geilsten rüberkommt, ganz ehrlich.
So funktioniert Politik, ne? Wer den besten Look hat, wer auch Instagram das Game am besten beherrscht, und da bist du ja ein Meister drin, also wenn du willst. Kann man
ja
auch
sagen. Wenn ich möchte. Ich habe aber das Gefühl, die Partei öffnet sich oben. Also der Vorstand sagt, wir wollen alles neu machen. Aber wenn sich die Partei oben öffnet, dann schließt sie sich unten. Also es gab sehr viele Leute so auf Ortsvereinsebene, die mir ganz wütende E-Mails geschrieben haben. Letzte Woche war ich noch so ein bisschen unsicher, ob das eine gute Idee ist. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr gute Idee, SPD-Vorsitzender zu werden. Und zwar wirklich mit dem erklärten Ziel, es auch wirklich ernsthaft zu machen. Und letztlich mache ich das. Ich ziehe das so lange durch, solange die Partei mehr Angst hat vor mir als ich vor ihr.
Ja, ich weiß ja gar nicht, wie weiter der Stand gerade ist. Ich war ja eine Woche jetzt auf Tour und habe mich da gar nicht so weiter. Gab es denn Diskussionen? Hast du dich denn eigentlich mit anderen SPD-Politikern mal getroffen, mit Mitgliedern mal geredet?
Nee, wir wollen es nicht übertreiben. Ich will ja nur Vorsitzender werden. Ah. Ich möchte mich da ja nicht wirklich beteiligen. Ich möchte nur Vorsitzender der Partei werden. Und da ist jeder hinderlich und jeder im Weg, der jetzt da strukturell höher eingebunden ist in die Partei. Weil meine Ansage ist natürlich alles neu, alles radikal neu. freundlich, aber radikal neu.
Ich will dafür zu Scientology, habe ich mir jetzt überlegt, weil ich hatte vor zwei Nächten im Nightliner einen ganz komischen Traum, und zwar, dass die Erde untergeht, und zwar, dass ein Komet auf die Erde rast, und dann kommt Tom Cruise mit dem derben Raumschiff und hebt ab, und das habe ich wirklich geträumt, dass die in den Nachrichten steht, Tom Cruise hat Raumschiff, verlässt die Erde jetzt, weil wir nur noch hier 3-4 Wochen zu lesen haben, und ich habe mich tierisch geärgert im Traum, dass ich nicht zu Scientology gegangen bin. Ich hatte so viele Möglichkeiten, so oft wurde ich von netten Herren angesprochen, und ich habe es nie gemacht. Wir haben immer die Scientologen verpönt. Es gibt Dokumentationen. Aber wenn das wirklich eintritt, ne, dass die Erde zerberstet, ne, und Tom Cruise am Ende wirklich in Top Gun-Manier diesen Planeten verlässt, mit den 50.000 geilsten Freaks, er ist ein Riesenraumschiff, ne, und ich wäre nicht dabei, dann würde ich mir doch einen Arsch ganz schön abärgern, das muss ich sagen.
Ja, aber würde man das nicht rechtzeitig vorher merken, wenn so ein großer Komet kommt? Das frage ich mich sowieso. Mhm. Wann merkt man das eigentlich? Es gibt doch bestimmt Astronauten oder Astronomen, die da hochgucken mit großen Fernrohren und die jetzt sagen können, keine Ahnung, in 15 Jahren ist es soweit. Weil so ein fettes Ding, was die Erde zerstören könnte, das muss doch relativ leicht und relativ frühzeitig gesehen werden, denke ich mal.
Ja, so lange, ich habe neulich nur eine sternenklare Nacht gehabt und am Himmel geguckt nachts und habe da alles so gesehen. Und wenn man sich das überlegt eigentlich, ne, das ist, man kann sich das ja alles gar nicht überlegen, diese Sterne, die da schon am Himmel sind und schon verglüht sind und so weiter und so fort, ne, wie schnell kann man das wirklich feststellen? Weil es gibt ja auch Sachen, die wir noch gar nicht wissen, vielleicht so eine Druckwelle oder wir werden irgendwo reingerissen oder alles gerät auseinander. Wer weiß, was passiert, ne? Aber ich wäre gerne einer der Typen, die mit Tom Cruise noch den Erdball verlassen. Das ist.
Ich habe eine geile Theorie. Ja? Und zwar glaube, also habe ich da öfter, ich habe da öfter schon mal drüber nachgedacht, dass der eigene Tod quasi der Kumulationspunkt ist von sowas wie Weltuntergang. Also dass du selber in deiner Wahrnehmung der Wirklichkeit denkst, dass sowas passiert, wie keine Ahnung, die Erde geht unter.
Aber eigentlich stirbst du nur selber. Dein eigener Tod.
Eigentlich stirbst du nur selber. Genau. Ja. Also dass du eigentlich von vornherein darauf hinarbeitest, dass dir selber am Ende irgendein Meteorit auf den Kopf knallt. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nur dein eigenes Ende.
Es ist ein Trost. Schwarzen Loch Genau. Ja. Das ist ein Trost, den man sich vielleicht selber macht, wenn man stirbt. Aber es ist ja so, wenn man selber stirbt, dann stirbt mit einem ja auch die Erde und die Welt. Das ist ja so. Auch wenn die weiter läuft, aber für dich selber stirbt diese Welt. Deswegen hast du gar nicht so Unrecht damit. Vielleicht ist das jetzt auch, wie du das gerade deutest, fast schon freudmäßig, hast du recht, und ich habe mich auf meinen eigenen Tod vorbereitet. Das glaube ich aber nicht. Würdest du eigentlich lieber, wenn ich dich das mal kurz fragen darf, würdest du lieber dabei sein, wär's für dich ein Trost, wenn du alt bist und auf einmal kommt die Nachricht, die Welt geht jetzt unter, wir kollidieren mit einem anderen Planeten und du kriegst das mit. Wäre das ein Trost, dass du dann mit allen anderen stirbst? Würdest du es schöner finden oder würdest du, oder wäre das doof? Also ich meine,
wenn
du...
Das ist ja ohnehin meine Grundhaltung. Wenn schon scheitern, dann alle mit in den Abgrund ziehen.
Es wäre schon schön, wenn du sterben musst, wenn alle anderen auch sterben müssten, ne?
Dass
du
ja, na klar, ist doch toll. Ist doch toll.
So nach dem Motto, sie, Herr Böhmermann, Sie haben jetzt nur noch, Sie haben noch 3 Monate. Und, ja, dann aber alle anderen auch.
Nein, nein, also natürlich ist das, ich finde das ganz schön, wenn irgendwann die Zeit so weit ist, dass man dann irgendwann auch abtritt, also wenn man irgendwann hoffentlich alt und schrumpelig ist und nicht mehr so richtig laufen kann und dann, dass man dann irgendwann auch sich einigermaßen entspannt verabschieden kann. Also ich finde nichts, fast trauriger ist es eigentlich, wenn Leute sich so verzweifelt an was festhalten, was nicht festzuhalten ist. Ich finde, das ist immer viel trauriger als Leute, die würdevoll wissen, dass es irgendwann zu Ende geht. Man muss ja, also schrecklich, wenn jemand quasi schwer krank ist und den Tod jetzt ganz unmittelbar vor Augen hat und dann die ganze Familie getroffen ist. Das ist sowas, ist immer ganz furchtbar. Aber wenn man, das ist ja nicht der Normalfall, wenn man normalerweise einfach so aus der Welt tritt, dann oder das zumindest mal ahnt oder weiß, so langsam ist die Zeit gekommen. Das ist doch eigentlich viel, viel schöner und würdevoller, als so traurig Angst davor zu haben.
Ist ein schweres Thema, immer Tod, aber ich finde, das müssen wir auch mal wieder in unserer Sendung ausführlich behandeln, so eine schweren Themen, ganz ehrlich. Das ist so ein Thema, was man immer so ungern anspricht, aber ich finde, wir machen auch mal wieder eine große Todessendung, finde ich. Also, wo wir 90 Minuten uns solchem schweren Thema widmen. Ich selber gerade, ernsthaft, das meine ich ganz ehrlich, ich selber habe gerade so ein Angebot bekommen. Ich mache ja so selten Fernsehsachen, wenn ich kurz was von mir erzählen darf. Wir gehen auch nochmal auf die SPD zurück, aber wir müssen, ich habe... Wir gehen auch nochmal auf deinen Karriereplan zurück, Jan. Wir können ja immer, wir sind ja beide Switcher, ne? Aber ich bin auch so ein bisschen, komm, ich war gerade 6 Tage hintereinander auf der Bühne, stand immer genau um diese Uhrzeit auf der Bühne und war im Mittelpunkt. Und ich würde das jetzt gerne heute Abend beibehalten. Also wenn das für dich okay ist. Und
kein Problem, kann.
Ja,
ich kenne das aber auch nicht anders. Ich bin auch oft im Mittelpunkt und würde es auch gerne heute Abend beibehalten hier.
Ja, also, wir versuchen das beide bis dahin zu kriegen.
Das kommt immer besonders gut an.
Ich habe ein Angebot bekommen vom NDR für eine Sendung und da mitzumachen. Die Sendung heißt die Geschichte eines Abends. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Das hat auch deine liebe Ex-Kollegin Charlotte Roach mal gemacht als Gastgeberin oder auch Lars Eidinger. Da wird ein Prominenter, lädt vier Prominente ein und die verbringen einen Abend in einem außergewöhnlichen Ambiente. Ist so eine NDR-Sendung, die ich ganz gut finde. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt und ich wurde gefragt, ob ich das machen wollen würde. Ich habe ja gesagt, aber ich muss sagen, eine Sache ist mir nach unserer gemeinsamen TV-Erfahrung aufgefallen mit Schulz und Böhmermann, dass ich mich gar nicht so für andere Leute interessiere. Das ist mein großes Problem. Deswegen bin
schlecht
ich,
als Talkshow-Moderator.
Ja, ist uns leider auch erst nach 18 Folgen aufgefallen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mich das gar nicht so oft interessiert, was andere Leute erleben, sondern ich selber genug gute Stories habe, die ich lieber erzählen möchte. Und ich da gar nicht noch andere, gar nicht, also einer wie dir, also du reichst mir, ganz ehrlich, an einer Seite, du hast auch gute Stories, aber ich brauche nie noch so drei, vier andere am Tisch. Und jetzt habe ich folgendes Angebot im NDR gemacht. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das hier jetzt schon mal erzähle, obwohl das noch alles gar nicht in festen Tüchern ist. Ich habe gesagt, ich mache diese Sendung als der Prominente oder wie auch immer man mich nennen möchte, der vier Leute einlädt, aber ich möchte vier Leute, die nicht prominent sind und alle über 80 sind und alle im Altenheim leben und alleine sind und mit denen einen Abend machen und mich mit denen unterhalten, weil ich das einfach wahnsinnig interessant finde. Und das auch nicht, um jetzt irgendwie mich toll darzustellen, weil ich ein geiler sozialer Typ bin, aber mit 45 interessiert mich das Älterwerden doch tatsächlich, weil das auch mich jetzt selber betrifft, dass ich mich morgens im Spiegel manchmal eine Minute angucke und dann guckst du den Typen an und wenn man sich länger als eine Minute anguckt, gar nicht aus narzisstischen Gründen, wie geil man ist, dann erkennt man seinen Alterungsprozess. Du siehst ja eigentlich immer den gleichen Typen, weil du nur so hinguckst, wie du halt morgens in den Spiegel guckst. All so eine kleinen Sachen interessieren mich und ich habe jetzt dem NDR vorgeschlagen, ich möchte gerne mit Leuten über das Älterwerden reden und auch denen einen schönen Abend bereiten und die dürfen aber alle nicht prominent sein, aber alle was Interessantes zu erzählen haben. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die es machen. Die haben gesagt, ja, die haben Bock und ich werde da total Lust drauf, das zu machen.
Es ist eine super Idee und ich kann aber sein, dass der NDR dann sagt, nee, wir sind gerade auf so einem Jugendtrip und wir wollen den NDR revolutionieren, weiß, und alles soll jünger werden und so. Ja, 80, das haben wir nicht so gerne oder so.
Ich habe aber jedenfalls mit zwei Redakteuren geredet, die ich beide sehr sympathisch fand und die haben gesagt, wir machen das und jetzt sind die da auch gerade am Plan und so und ich finde das eine super Sache. Für mich jedenfalls, weil mich das, also ich werde wahrscheinlich nervöser sein, als wenn ich da mit Klaus Lage, Westernhagen und Grönemeyer am Lagerfeuer sitzen würde, obwohl ich die jetzt auch alle gerne mal interviewen würde vielleicht. Aber das wäre noch die einzige Variante gewesen. Lindenberg, Westernhagen und Grönemeyer zusammen mit mir einen Abend. Das hätte ich auch gemacht, aber das hätte wahrscheinlich der NDR nicht hingekriegt. Deswegen habe ich mich für vier Leute über 80, also fast das gleiche Modell, nur mit Nicht-Prominenten, habe ich mich dafür entschieden. Du findest es auch gute Idee, ne?
Ich finde es eine sehr gute Idee und vielleicht kannst du auch so lange warten, bis diese Promis einfach super alt sind. Dann hast du beides kombiniert.
Ja, ich habe aber auch schon überlegt, vier Promis über 80 zu nehmen, die man in die Sendung einlädt. Aber wen gibt es denn da? Vier über 80-Jährige, die noch... Lebt Mario Adorf noch? Ja, der lebt noch, glaube ich, oder?
Ja, der lebt noch. Den habe ich kürzlich in Köln am Hauptbahnhof gesehen, komischerweise, als ich gerade nach Berlin gefahren bin.
Hat er sich gerade Hasch gekauft oder was?
Ja, er hat sich gerade am Hasch hinten gekauft, hinterm Hauptbahnhof und dann Hasch und eine Musical-Karte für Musical-Dome Köln.
Ach, okay. Ist ja rumgelaufen.
Ey, warst du schon mal hinten am hinteren Teil vom Kölner Hauptbahnhof?
Ja, ich bin
also
da
nicht vorne raus.
Doch, nach hinten zum Rhein raus, meinst du?
Oder ja, wo? Genau. Wo dieses komische Commerzhotel ist, was immer so aussieht, wie so ein Überbleibsel aus den schlimmsten 60er, ja, späten 60er oder frühen 70er Jahren, wo man genau weiß, dass der Architekt da irgendwie so einen Wettbewerb mit gewonnen hat und die Leute das genau 2 Jahre geil gefunden haben, dass Gebäude so aussahen wie das Commerzhotel. Entschuldigung. Und jetzt steht das da immer noch hinten. Aber Köln ist irgendwie, die trauen sich nicht, solche Sachen abzureißen.
Nee, also aber Köln ist, ein bisschen muss Köln auch immer scheiße bleiben. Das hat man aber ganz oft in Köln, das mag ich aber auch. Du stellst dich irgendwo manchmal, gehst eine Straße längs, auf einmal stehst du vorm Gebäude und denkst, das sollte doch schon längst bestimmt mal abgerissen sein. Das hat einer irgendwie durchgesetzt, dass das da bleibt. Da gibt es viel sowas in Köln, finde ich.
Ja, und es wird viel gebaut und ich habe, in Köln wird das Domhotel gerade umgebaut. Das ist am Roncalliplatz auf der anderen Seite vom Dom, also nicht wo der Hauptbahnhof ist, sondern auf der anderen Seite. Das war früher eines der besten Hotels der Stadt. Das ist eine Ruine seit, ich glaube, 5 Jahren. Da stehen nur noch die Hülle und innen drin wird ein neues Hotel reingebaut in diese alte Fassade. Und jetzt haben sie aber innen drin, als sie ein bisschen tiefer gebuddelt haben, und das ist in Köln wirklich was ganz Besonderes, was es nur auf der linken Rheinseite gibt. Du findest eigentlich immer 2 Dinge, wenn du buddelst, tiefer als 10 Zentimeter. Entweder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwas von den Römern. Das ist so ein bisschen linksrheinisches Minesweeper-Spielen. Egal was du machst, du buddelst und du findest entweder irgendwas von den Römern oder eine Bombe und die ganze Baustelle muss angehalten werden. Wirklich. Und das Schlimmste, also die meisten sagen immer, hoffentlich ist es nur eine Bombe und nicht irgendwas von den Römern. Also,
wenn was von den Römern gefunden. Oh, dann wird das alle kontaminiert und abgesperrt, weil dann wird da richtig lange gebuddelt. Und dann dürfen die nicht mehr.
Genau. Ja. Die haben zum Beispiel, wollten, ich glaube, den Rathausmarkt umbauen in Köln. Höhlen und haben so ein bisschen gebuddelt und haben dann eine alte Siedlung gefunden aus irgendwie 2500 Jahre alt oder sowas. Und jetzt ist da seit 3 Jahren so ein fettes Loch mitten in der Stadt. Und immer wenn du in Köln buddelst, dann passiert das halt. Und alle drücken die Daumen, dass es hoffentlich nur eine Weltkriegsbombe ist. Dann hast du nur eine Woche Baustopp. Und im Domhotel wurde jetzt irgendwie ein Wohnraum oder ein Wohnhaus aus der Römerzeit von vor 2000 Jahren gefunden. Deswegen hält das da wieder ein Jahr. Irgendwie geht das da nicht weiter mit der Baustelle.
Ja, krass. Aber die Bauarbeiter reiben sich mal die Hände, wenn was gefunden wird. Was ist es diesmal? Eine Bombe? Oder ist es ein Römertopf? Oder keine Ahnung, was auch immer.
Römertopf? Ein schöner warmer Römertopf. So ein Eintopf noch.
Ein schöner, der ist doch noch lecker. Den haben sie da damals verbuddelt, damit er warm bleibt. Das macht man ja unter der Erde Sachen lassen.
Ja,
wenn die so ziehen, habe ich auch gesehen bei Chef's Table mal. Köln, muss ich auch sagen, ganz kurz, ich habe schon einen Qualler im Mund gehabt. Köln, mega gewesen. Ich habe im Bürgerhaus Stolberg, ein ganz kleiner Laden, wo ich früher immer gespielt habe, so zwischen den Festivals, wo ich gerade spiele, ein Konzert gespielt. Jan, Köln ist so eine gute Stadt, ich muss es mal sagen, ja. Fernab von allem. Das war der Auftakt meiner Clubtour und es war gleich so eine bombengute Stimmung. Ich kann Köln nichts Schlechtes entgegenbringen, auch wenn ich wollen würde. Die Leute da sind echt auf des besten Konzertbesucher mit in Deutschland. Muss man echt mal sagen.
Ja, und die Stadt hat eben was, so ein bisschen was Kaputtes und so was Unvollkommenes und das und auch nichts Aufregendes, also nicht diese Behauptung von, hier ist voll geil was los wie in Berlin oder sowas.
Nee, das ist cool.
Köln ist einfach da.
Ja, ist super. Ich lieb das einfach, da zu spielen. Ich muss sagen, Hamburg.
Wo warst du denn überall?
Ich war in Köln erstmal im Bürgerhaus Stolberg und dann habe ich in Hamburg gespielt, in der Markthalle.
Markthalle?
Ja, da habe ich noch nie gespielt. Und das war ja, wie gesagt, kleinere Clubkonzerte, wir haben viele neue Lieder ausprobiert. Und dann habe ich in Hamburg einen aus dem Publikum rausgeschmissen. Und ich glaube, ich habe es halbwegs gut gelöst. Er war besoffen und ich habe Ansagen gemacht, er hat immer dazwischen gebrüllt, die erste halbe Stunde. Und ich habe auch noch witzig mit ihm gescherzt und irgendwann musste ich ihn gehen lassen. Danach habe ich dann erfahren von jemand anders, seine Freundin hat ihn verlassen, er ist extra aus Aachen zum Konzert gekommen und brüllt besoffen rum und ich schmeiß ihn raus, tat mir in der Seele weh. Ich wusste nicht, ich habe ihn jetzt nicht körperlich raustragen lassen, sondern er ist auch irgendwie, nachdem ich 5-mal gesagt habe, jetzt reicht's mal, ist er mit dem geknickten Kopf eigentlich freiwillig aus der Halle gegangen. Und das tat mir auch leid. Das tat mir, das war so ein klein bisschen das hat mich noch lange beschäftigt, weil ich könnte auch mal so ein früher vielleicht mit 18 so ein besoffener Typ irgendwo vor der Bühne sein, obwohl ich das irgendwie zu viel Musikfan war und doch zu viel Respekt hatte, sowas zu tun, aber das tat mir wahnsinnig leid. Danach war ich in Leipzig gestern im Coney Island, auch ein autonomer Jugendclub, den ich sehr, sehr mag, wo ich öfters
mal spiele. Hat das was mit diesem Conny Reimann zu tun, der nach Amerika ausgewandert ist?
Das war seine Dependance, da hat er vorher gearbeitet, das war vorher, keine Ahnung. Am Wochenende, was ich noch erzählen wollte, war ich in Yemen und habe ein Vorprogramm von...
Wie war das denn?
Das war richtig super. Und das war wirklich ein Erlebnis für mich. Ich muss sagen, ich kannte ja, haben wir in der letzten Sendung geredet, die Jungs von Feine Sahne Fischfilet nicht, hab mich auch immer, ich mochte das alles immer gerne, aber es gab keine Gelegenheit, sich mal kennenzulernen. Monchi hat mich dann gleich abgeholt, der Sänger. Der genauso groß ist wie ich, nur 2-mal so breit. Man kennt ihn ja inzwischen. Man weiß, wie er aussieht. Er und sein Vater haben eine Bootstour mit mir gemacht am Tag vor, auf der Peene. Nicht am Tag vor, sondern ein paar Stunden vor dem Auftritt. Auf der Peene. Das ist der Fluss, der da längs zieht in Yemen. Und
Peene.
In der Peene. Peene. Und dann war es 35 Grad heiß. Und dann hat Monchi eine Kühlbox dabei gehabt. Und dann meinte ich, oh, wie geil, eine Kühlbox. Hast du was zu trinken dabei? Und dann macht er die auf und hat da 3 Flaschen Pfeffi drin. Also wirklich, bei 35 Grad, da mussten wir jetzt mal Pfeffi trinken. Das ist dieser Pfefferminz-Schnaps. Und dann und der verträgt natürlich wahnsinnig viel. Da hatte ich schon mal leicht einen sitzen. Dazu muss man sagen, der Monchi hat eine Angewohnheit, der gibt immer viele Drinks aus, trinkt aber selber nicht so viel. Ich habe das nämlich genau beobachtet. Alle denken, der bechert wie verrückt.
Alter KGB-Trick.
Alter KGB-Trick. Immer zu den anderen, immer hier einfüllen und dann immer die weiterreichen, die Dinger. Das hat er richtig gut drauf. Naja, und dann habe ich da gespielt, das war ein super Festival, das waren super Leute. Und ich habe mir das alles angeguckt. Ich finde, dass das wirklich, muss ich jetzt auch mal sagen, so eine wichtige Band ist für das, was Wahlen, wo wir die Wahlen gerade gesehen haben, in Brandenburg und Sachsen und so weiter und so fort. Das ist halt immer so leicht, es den Osten zu verteufeln. Aber da waren einfach mal 5000 wahnsinnig gute, korrekte Leute. Und auch nicht alles linksradikale, linksautonome Menschen, sondern ziemlich viel echt coole Leute. Und der Auftritt von denen war natürlich ein totaler Abriss, ne, was da los war. Ich selber musste auch Stage steifen. Es gab viele politische Ansagen. Manches ist vielleicht mir auch zu doll, manches ist, aber ich will das jetzt gar nicht hier anfangen zu kritisieren oder sonst was, weil im Großen und Ganzen waren das als Spitzentypen, die da eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Funktion übernehmen und die in der Menge Leute zeigen, dass der Osten nicht nur aus Nazis besteht, sondern aus einer Menge tolerant lebender Menschen, die eine Menge Zusammenhalt haben, die einen großen Familienzusammenhalt haben und die einfach auch das Herz am rechten Fleck, wirklich am rechten Fleck haben und nicht keine ideologischen Bullshit-Gedanken verfolgen und so. Und das war wirklich ein richtig toller Tag, den ich da hatte. Liebe Grüße nochmal an die gesamte Crew von...
Schöne Grüße an, ja. an Feinesander Fischele, an Mecklenburg-Vorpommern, an die Region rund um die Peenemündung.
Genau.
Da wurde nicht die Rakete da erfunden von Werner von Braun? War das nicht auch da in der Nähe? Peenemünde und so? Ja, klar.
Das habe ich nicht...
Ist doch alles Ost-Mecklenburg. Da hat doch Werner von Braun oben in Peenemünde so die Raketen erfunden. Und irgendwie Düsenjets.
So?
Ja, mal, zur Nazi-Zeit natürlich.
Zur Nazi-Zeit.
Also ein kleiner Dämpfer. Sag mal, ich habe eine kurze Musikfrage an dich.
Ja.
Wo wir gerade dabei sind beim Thema Musik. Ich habe vor kurzem von jemandem zugeschickt bekommen, Künstler heißt Faber, kennst du wahrscheinlich
ja,
auch.
Ja, klar, habe ich auch das schon mal Stück, auf die Playlist gepackt.
Das Boot ist voll, das Stück. Und ja. Ich habe mir das mehrmals angehört und ich bin immer noch unentschlossen, wie ich das finden soll. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, aber das ist jetzt meine eigene Mucker-Meinung, die ich dazu habe. Und ich finde das alles ganz gut. Aber ich finde es auch manchmal alles ein bisschen... Ich habe dieses zweite Lied auch gehört, YouPorn, Generation YouPorn. Das ist so ein bisschen... Er hat natürlich sehr viel Element of Crime-Einschlag. Der kann total cool singen, ist ein charismatischer Typ, der aus einer reichen, wohlhabenden Familie kommt, aus der Schweiz, so Richter für mich jedenfalls, aus jeder Pore. Und ganz gut Systemkritik irgendwie üben kann. Aber alles ist mir auch ein bisschen zu gewollt. Das ist aber auch jetzt meine blöde Meinung. Damit mache ich mich bei allen Faber-Fans total unbeliebt. Ich find's ganz gut. Ich kann's aber auch nicht so oft hören, weil mir da zu viel aufgesetzte Haltung drin ist.
Irgendwie. Zu viel Wille. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, es ist ein kleines bisschen zu viel geworden.
Aber wie
ein kleiner Schritt.
Der ist ganz, ganz populär. Der ist total beliebt gerade. Ich habe auf dem Festival mit ihm gespielt. Der hat auch wirklich, der macht das alles sehr gut, hat einen total eigenen Stil. Gute neue Platte bestimmt produziert. Ich kenne den Produzenten Tim Tauterraut, der das macht. Das ist aber alles vielleicht ich mit meinen 45 abgebrühten alten, grauen, alter, weißer
Mann. Nee. Ich finde, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde dieses Phänomen, dass Leute, die quasi aus Verhältnissen kommen, aus denen sie sich gar nicht herausspielen müssen, weißt du?
Ja.
Leute, die aus sozialen Verhältnissen kommen, aus denen sie sich nicht herausspielen müssen. Und dann am Ende in einer musikalischen Szene landen, in der ganz viele Leute sind, die sich aus irgendeinem Loch rausgespielt haben, dass man es immer merkt. Ja. Und interessant, dass du das sagst. Meinst du, kommt der wirklich aus guten Verhältnissen? Ich recherchiere das gleich mal.
Ja, aber das weißt du was, da kann der wiederum auch nichts für. Das ist
da kann er nichts für.
Nein.
Nee, natürlich nicht.
Das sind auch die Radiohead-Typen, sind auch alles irgendwie Oxford-Studenten oder irgendwie aus wohlhabenden Familien, machen trotzdem mit die beste Musik, die man nur machen kann. Darum geht's gar nicht. Ich glaube einfach, dass es mir alles ein Ticken zu viel von allem ist. Timo Bodenstein, der ehemalige Drummer von Tom, der hat manchmal, wenn Musik zu doll war, hat er immer, das ist mir zu viel Musik. Aber damit meint er, das ist mir zu viel alles. Und manchmal habe ich das da auch so ein bisschen. Das ist mir zu viel. Aber jetzt haben wir die Fresse. Ist auch gut, was der macht. Ist auch gut und besser, wenn die das hören, als wenn die Freiwelt oder Englisch scheiße. Das ist ein guter Künstler. So, das ist wieder gesagt, das ist eigentlich eine Meinung, die würde ich jetzt mit einem Nightliner, mit einem anderen Mocker besprechen und nicht unbedingt über einen Podcast raushauen, weil es dann immer genug Fans gibt, die sich angegriffen fühlen. Genau wie bei Marc-Uwe Klingbeutel hier, weißt du, mit seinem Känguru-Beutel.
Ja, ja.
Dass die Leute dann wieder sofort, dann kriegst du 1000 Jahre Nachrichten. Aber es geht ja darum, dass wir hier in der Nerd-Sendung auch immer noch sind. Zwei Vollidioten, die es auch nicht besser machen, unterhalten sich aber auch über andere Sachen, wollen sich aber auch nicht darüber stellen. Weißt du, das ist aber trotzdem, das macht sie auch interessant, wenn man sich auch mal, doch mal ein bisschen mehr, außer nur, Jan-Josef Liefers wird sich sagen, Faber, nur geil, feine Sahne, Fischfilet, nur geil. Aber wir sagen auch mal ein paar Zwischentöne. Aber das ist wie gesagt, ne?
Nerd, ja, man kann sich mit Schlamm beschmeißen, wenn man selber drin steht.
Jan, ich mache jetzt einen Song auf die Playlist von meinem Backliner. Der hat nämlich, ich habe einen Tillmann, heißt der. Der macht meine Gitarren und alles. Ist einer aus meiner Crew. Und gestern Abend sind wir zurückgefahren. Und dann erzählt er mir nebenbei, dass er eine Band hat. Und die Band heißt Lampe. Und das ist so unfassbar gut, was der macht, dass ich direkt einen Song von mir auf die Playlist packen möchte. Und der Song heißt Thorsten und ist von Lampe, von seiner Band Lampe. Und wenn wir dann gleich aus der Pause zurück sind, habe ich letztes Mal angekündigt, möchte ich mit dir den Test machen, wie glücklich sind sie? Aus der Freizeitidee. Es würde mich nämlich mal interessieren, wie glücklich du gerade bist, Jan. Weil das ist, glaube ich, ein guter Test. Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Hast du auch noch einen Song? Wollen wir Faber trotzdem rauf vielleicht?
Ja, Faber, das Boot ist voll, wollte ich rauf machen. Einfach, um das mal auch in den Ring zu werfen, zur Beurteilung oder zum Hören ist auf jeden Fall ein super Song. Lyrisch ist das schon alles gut.
Voll.
Es ist nur man denkt total drüber nach und hört euch das mal an. Faber, das Boot ist voll. Und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Diese Sendung ist die Crunchy Show. Es wird viel geknuspert, viel gecrunched. Und in dieser Woche sind wir total crunchy. Bis gleich bei Fest und Flau.
Ich hab Bock auf euch. Bis gleich.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Crunchy. Fest und flauschig am 8. September 2019. Hier sind Olli Schulz und ich heiße Jan und Böhmermann und wir sind zusammen in dieser Sendung für euch bei Spotify.
Wir sind die Jan-Ollis. Genau, genau. Ja. Wir sind wieder da.
Olli, ich habe ganz, ganz viele Mails bekommen diese Woche von vielen, sag ich mal ruhig so, wie es ist, von vielen Jugos. Also so viele Jugos habe ich, also seltener Mailbox, also ich habe wirklich, ich habe schon viele Jugos gehabt, die mir irgendwie, die was von mir haben wollten, Zigarette oder mit Geld. Messer, Geld und so, aber Jugos auf der Mailbox oder Jugos irgendwie im Mailbox.
Jugos im Postfach hier, DM nach, hat man selten, ne?
Jugos im Postfach. Das ist ein Punk-Song eigentlich.
Ja, Jugos im Postfach. Genau, mir haben auch ein paar geschrieben. Ich habe das ja so ein bisschen irgendwie nicht so richtig die Dringlichkeit deines Vortrages vielleicht nicht so richtig ernst genommen. Aber es scheint ja doch tatsächlich, wir haben eine richtig große Jugo-Gefolgschaft hier bei Fest und Flauschig. Und die möchten wir heute alle mal, fühl dich mal alle
und
mal
weißt in, du warum?
In so ein Schiwapschischi eingewickelt. Echt jetzt, wirklich.
Weil wir sind nämlich auch so zwielichtige Typen wie so ein, weißt du, wie so ein Serbenführer. So, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt jemand, der Verantwortung übernimmt oder der einfach nur am nächsten Tag irgendwie so einen Massenmord begeht. Letztlich sind so zwielichtige Jugoslawienkrieg-Charaktere, sitzen hier seit ein paar Jahren bei Spotify am Mikrofon und das zieht natürlich viele Menschen an. Ich habe E-Mails bekommen von Leuten, die wirklich unglaubliche Geschichten erzählt haben aus dem Krieg und die auch, einer hat geschrieben, dass er durch das Land gefahren ist, ich gebe das jetzt mal so nur in Erinnerung wieder, und dass er ganz viel mit Leuten gesprochen hat, die jetzt so um die 55 sind. Das waren nämlich Leute, die zur Zeit des Jugoslawienkrieges da ihre Jugend unterbrechen mussten oder ihr junges Erwachsenendasein, um zu kämpfen, und die würden alle noch wahnsinnig gerne davon erzählen. Also, die haben einen total Erzählstau, und das ist ja irre, dass wenn du da sowas Schreckliches erlebst und dann aber Leute dann noch leben
es in dem ja Alter. Noch, es ist ja wirklich noch gar nicht so lange her, ganz einfach. Also die Leute waren damals Mitte 20, die jetzt Mitte 50 sind oder so, oder noch nicht mal, die waren schon 30 oder so. Und wann hat es alles angefangen? Was war genau das? Hast du die genau?
1991 ging es los, genau. Und genau, und es begann mit Slowenien und mit so ein paar Ärgernissen unter den einzelnen Teilrepubliken. Jugoslawien war also ein Vielvölkerstaat und es gab quasi Bundesländer. Ich meine, es waren 6 Bundesländer oder 6 autonome Regionen.
Es gibt diese eine Schlüsselszene in der Dokumentation über den großen Jugoslawienkrieg, wo da, wie hieß der nochmal,
Milosevic.
War das Milosevic, der dann halt geredet hat und dann halt irgendwie den Serben einen Zuspruch gegeben hat, der alles zum Überlaufen gebracht hat? Ich habe die genau.
Ja, genau.
Genau, das ist
es war Milosevic, ich kann es im Detail auch nicht mehr wieder, aber ich erinnere mich an diese Szene, wo er auf diesem Balkon steht und vor diesen vielen Leuten da redet, ne?
Ja, und dann gibt es noch diese Szene, wie er so, also mitten auf so einem Feld, also steht umringt von Leuten und auch mit denen redet und meint, das geht hier nicht so, dass die Serben und so behandelt werden. Es waren wohl auch alles sehr viele Reaktionen, die in kürzester Zeit, wie das so oft ist, wenn ein Krieg ausbricht, sehr viele, klingt jetzt so doof, Kurzschlussreaktionen, aber wahrscheinlich viele Entscheidungen, die zu einer Zeit gefallen sind, wo es sowieso hochexplosiv war. Und das hat das alles zum Überlaufen gebracht. Und es war ein richtig krasser Krieg mitten in Europa. Ich kann es immer nur wiederholen, der einfach so an uns damals in den 90er Jahren, wo wir hier in Deutschland eigentlich ziemlich glorreiches Leben unter Schröder-Regierung und so geführt haben, Helmut-Kohl-Regierung, irgendwie das alles gar nicht so mitbekommen haben. Das kann ich jedenfalls sagen.
Das, genau, und das Besondere an diesem Krieg war, das haben auch viele geschrieben in der letzten Woche, was man quasi uns Leuten hier in West- oder Mitteleuropa immer noch nachträgt, unten am Balkan, dass sich Europa da nicht so richtig für interessiert hat, beziehungsweise sich nicht gekümmert hat. Einfach, weil es eine komplexe Lage war, man hat gerade den Mauerfall gehabt und wollte sich da nicht reinziehen lassen. Aber, wenn man sich diese lange Dokumentation, das haben übrigens auch ganz viele Leute gefragt, wir suchen gleich nochmal den genauen Link raus und werden den dann
hier den nochmal, poste ich auch mal in meiner Instagram Story poste ich den auch nochmal am Sonntag, genau.
Deutschland hat sich damals hervorgetan, das war ein Jahr nach der Maueröffnung, also wir hatten quasi im eigenen Land so eine Art von großer struktureller Änderung in Deutschland. Das lief alles friedlich ab und Deutschland war das erste Land zum Beispiel, was das abgespaltene Slowenien anerkannt hat und hat dann die anderen Staaten der Europäischen Gemeinschaft, EG damals noch, dazu überredet, Mensch, jetzt übernimmt doch Slowenien auch, erkennt es doch an als eigenes Land, Haben das mit Kroatien auch gemacht und Deutschland war damals wirklich total federführend in der Hinsicht. Und was ganz interessant ist, auf dem Balkan wurde eine ganz lange Zeit noch mit D-Mark bezahlt, als es die in Deutschland gar nicht gab. Mhm. Und überhaupt ist, ich glaube, unten immer noch die erste Fremdsprache neben der jeweiligen Landessprache Deutsch. Also wenn man auf dem Balkan ist, erstmal weil es historisch, weil die Österreicher, das ein österreichisches Einflussgebiet war und da Deutsch gesprochen wurde, aber auch aus diesem Grund, dass Deutschland da eben immer ein sehr wichtiges Land dafür ist. Wenn man zum Beispiel in Slowenien oder in Kroatien in eine Drogerie oder einen Supermarkt geht und ein besonders tolles Produkt kaufen möchte, dann steht da oft drauf Made in Germany mit so der deutschen Nationalflagge, schwarz, rot, gold. Ja, oder was bei uns nur irgendwie Idiotenbier hat, sowas schwarz, rot, gold. Aber da ist das dann so eine Art Qualitätssiegel. Das ist ganz interessant. Ja. Dass das quasi man da völlig anders gesehen wird, als man denkt, dass man da gesehen wird. So als
ich kann es kurz auch mal ganz kurz sagen. Also die Dokumentation, die ich meine, die heißt Vor 15 Jahren steht da Beginn des Bürgerkriegs in Jugoslawien Teil 1 und Teil 2. Ein Teil geht ungefähr 3 Stunden. Das ist eine 6-stündige Dokumentation. Hier ist es eine Phoenix-Ausstrahlung, da lief die mal. Lief aber auch auf anderen Sender. Die wurde öfters mal gezeigt. Also das ist 6 Stunden sehr umfangreich alles zusammengepackt und von allen möglichen Seiten beleuchtet. Fand ich ziemlich gut. Also so kenne ich die. Also ich poste es trotzdem nochmal.
Ja, ist eine wahnsinnig gute Doku. Und kannst du dich noch an die Stelle erinnern? Ich weiß gar nicht, ob das bei Phoenix war oder ob die am Ende einfach auch so Ausschnitte von Spiegel TV da reingeschnitten haben. Ja. Es gab nämlich im Kroatienkrieg irgendwann mal so eine Phase, wo irgendwelche durchgeknallten Neonazis sich von den kroatischen Faschisten, die gibt's ja auch da, also auch da, die haben auch da mitgekämpft. Also fanatische kroatische Nationalisten gab es auch einige. Und die haben dann da die deutschen Neonazis eingeladen in so ein kleines Fischerdörfchen. Die haben sich da einquartiert und wurden dann quasi von irgendwelchen kroatischen Milizionären dazu gezwungen oder nicht gezwungen, aber gebeten, doch mitzukämpfen. Und dann haben die halt irgendwelche Hakenkreuzfahnen da gehisst, hatten absolut von Tuten und Blasen keine Ahnung und wurden dann immer in die Wälder geschickt von den Kroaten. Und wenn die dann dezimiert zurückkamen, also wenn dann so 3-4 Leute erschossen wurden, dann wussten die kroatische Armee, wusste immer, ah ja, also gehen wir besser nicht rein, weil die Nazis wurden da totgeschossen. Und wenn die wieder zurückkamen, dann wussten sie, ja, das ist alles sauber. Ja. Das ist quasi deutsches oder westeuropäisches Kanonenfutter, Neonazis, die im Kampf mitmachen wollten. Und da gibt es eine ganz schöne, interessante Stelle, wo ein Spiegel-TV-Team diese ganzen durchgeknallten Idioten da in so einem Fischerdörfchen besucht haben, wie die mit irgendwelchen Fantasie-SS-Uniformen da Wehrsportübungen gemacht haben. Also das alles vor allen Dingen erst vor 20 Jahren, das ist ja das Irre. Also wir haben das alles erlebt, theoretisch.
Was halt auch sehr umfangreich ist, was man vielleicht ein bisschen, diese Vorgeschichte, bevor überhaupt dieser Krieg ausbrach, war es natürlich so, dass, glaube ich, seit 1945, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Jugoslawien ziemlich diktatorisch von Tito, hieß der, ne? Josip Broz Tito, das war der diktatorische Generalsekretär und dann also Staatschef. Und nach seinem Tod, es war auch Anfang der 80er Jahre, ist halt immer mehr Jugoslawien auch auseinandergebröckelt. Der hat halt wirklich mit eiserner Hand dieses Land regiert. Und danach kam es erst langsam zu so einem Umbruch, der sich immer weiter dann bis zu aus dem dieser Krieg resultierte. Also 11 Jahre später, ich glaube, ich sehe gerade 1980 ist der gestorben. Krass, der ist 1892 geboren. Ja, alter Schinken ist das geworden. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man mit 90 noch ein Land regieren sollte. Ich finde, das ist...
Ja, aber der hat damals relativ repressiv und autoritär das Land zusammengehalten. Und als der dann tot war und diese bindende Kraft von Tito nicht mehr dabei war, dann haben sich die einzelnen Volksgruppen wieder so ein bisschen zurückerinnert. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, dass so Unrecht, was zum Beispiel, also Leuten Land wegnehmen oder keine Ahnung, da kommt eine Armee rein in ein ländliches Gebiet und da wird irgendwie ein Kriegsverbrechen begangen oder wird der Vater erschossen aus rassistischen Gründen oder aus ethnischen Gründen. Das ist ja alles im Zweiten Weltkrieg auch passiert. Da haben sich die Kroaten zusammengetan mit den Nazi-Deutschen und da wurden zum Beispiel viele Serben umgebracht. Das ist ja eine der Vorgeschichten vom Jugoslawienkrieg. Und diese Dinge haben sich total eingefräst in viele Familien auf dem Land und diese alten Konflikte sind dann wieder aufgebrochen. Dieses nicht aufgearbeitete Leid, was dann so seit 40 Jahren nach dem Krieg unterm Deckel in so einem Schnellkochtopf das vor sich hin gärte. Und als Tito weg war, dann ist es aufgebrochen und dann fing sie an, sich da wieder gegenseitig murksen.
Ich kann mich
ich weiß gar nicht, wie das jetzt noch ist. Ist das jetzt immer noch so? Also gibt's, oder heilt es langsam wieder? Ist man auf dem Weg der Besserung?
Die Serben, die Kroaten, die ich kenne, wenn ich die mal drauf anspreche, es gibt immer noch, was heißt Rassismus? Es gibt immer noch, glaube ich, einen guten Abstand zwischen denen. Auch noch immer, glaube ich, genug Feindseligkeit, die nicht mit zum Glück in einem Krieg führt. Aber ich glaube, wenn so ein Krieg erstmal stattgefunden hat, ist es auch nicht so einfach, dass du danach wieder sofort im Frieden lebst. So, ich glaube schon, dass es da noch bestimmt vor allem unter der älteren, also ich kenne mich auch zu wenig, aber denke ich mal, dass da immer noch eine Menge, jedenfalls, ich hatte mal eine serbische Putzfrau, die auch jedenfalls sehr, sorry, wenn das jetzt doof klingt, die habe ich darauf angesprochen, ja. Mit der habe ich darüber geredet, die ist damals geflüchtet auch und die hat auch natürlich auch mir Sachen erzählt, die alle, möchte ich gar nicht jetzt wiedergeben, weil ich damit irgendeine Position einnehmen würde, über andere Nachbarländer, wo sie irgendwie immer noch sagt, das war grausam oder ähnliches. Dazu ist man vielleicht einfach zu sehr Nachbarland, um jetzt da so zu sehr einzudringen. Mhm. Ich kann mich jedenfalls daran erinnern, in den 80er Jahren, als wir dann auf der Insel Raab waren, dass da auf einem Berg ein riesiges Tito-Schild war. Also wo diese in vier Buchstaben, also in einer Größe standen, da war, glaube ich, das Hollywood-Zeichen da in Los Angeles echt mickrig ging. Also um den Tito wurde auch ein wahnsinniger Personenkult betrieben. Das war wirklich so ein krasser Führer, der auch angebetet wurde, beziehungsweise dass er dafür gesorgt hat, dass er angebetet wird. Ne? Und der auch einen Bruch mit Stalin, ich glaube, die irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg sich dann unabhängig machen wollte, zwar auch kommunistische Partei, aber nicht mehr von Russland abhängig. Dadurch hat er Stärke bewiesen, dass er sich da irgendwie abgespalten hat.
Ja, das lag daran, weil die Menschen in Jugoslawien es geschafft haben, sich aus eigener Kraft quasi gegen die Nazis durchzusetzen. Also die Rote Armee musste da nicht rein, sondern haben die Jugoslawen oder die Leute auf dem Balkan selbst hinbekommen und das machte so die Stärke gegenüber Russland aus. Aber man muss mal sagen, weißt du, diese ganzen Unterschiede zwischen den Volksgruppen, diese rassistischen, ethnischen Dinge, da muss man wirklich mal sagen, für mich als Deutscher sind das da unten die Menschen, für mich sind das einfach alles Jugos. Ich weiß gar nicht, warum die sich untereinander bekämpfen.
Ja, dann denk,
ich verstehe das überhaupt nicht.
Nein, das ist aber auch natürlich ein bisschen naiv gedacht, weil ich das auch am liebsten so genauso wie du denken würde. Aber es ist ja nun mal auch so genauso, wenn der Ami sagt, für mich sind das alles Europäer da drüben.
Das war ein Witz, ich habe versucht, das Witz hinzubekommen. Dann ist mir aber, als ich das ausgesprochen habe, gemerkt, wie furchtbar rassistisch und missverständlich das war.
Nein, aber
es war ein Witz, natürlich weiß ich den Unterschied zwischen Kroaten und Slowenen oder Serben.
Ja,
die Serben haben Bauchnabel.
Haben längere Fußnägel, haben die Kroaten. Die haben längere Fußnägel.
Die Kroaten riechen, wenn man die am Ohrläppchen reibt, dann riechen die nach Erdbeer. Die Serben haben keinen Bauchnabel und die Slowenen, die haben unglaublich lange Penisse.
Vor allem die Frauen haben langen Penis, das stimmt. So, damit liebe Grüße an alle unsere Jugoslawen,
Liebe Grüße, und wir kommen da auch hin zusammen nochmal. Wir machen mal eine schöne Jugo-Tour, nachdem wir eine Sendung aus dem Altenheim machen, das müssen wir auch noch machen. Das machst du jetzt für den NDR.
Das mache ich jetzt für den NDR.
Weil wir das nicht gemacht haben, weil wir es nicht hinbekommen haben.
Dürfte ich dich denn, diese NDR-Sendung mache mit dem Altenheim, ne? Auch nochmal zum Thema Alter befragen, in meiner Sendung als Gast haben kurz. Jens, brayst du schon wieder? Bist du schon wieder am Tacken oder was?
Ich mache hier nebenbei, ich habe so ein paar so ein Skizzenbuch und ich mache ein paar Tests hier auf der Wand, klar. Ich will gleich hier nochmal los und ein bisschen Berlin unter den Brücken, Autobahnbrücken, ein bisschen taggen und sprayen, ja.
Ich wollte Folgendes sagen. Peter Maffay ist 70 geworden letzten Freitag und wir haben ihn nicht gratuliert in dieser Sendung. Und
Was
für ein Geräusch macht das aus? Aber kennst du noch, fällt mir dabei ein, PM, das Magazin, Peter Maffays interessantes Magazin, kennst du das noch aus den 80er Jahren? Nee. Dieses gelbe PM, das gab's doch mal.
P.M. aber das stand doch für irgendwas anderes.
Nee, Peter Maffays Magazin war das. Das stand für Autos, für heiße Girls und für Motorräder. Das war sein Magazin damals, das gibt's jetzt wieder bald. Das wäre noch eine Idee mit Peter Maffay. Weil PM war natürlich Peter Moosleiters Magazin. Das war so ein Technikmagazin von so einem gelangweilten Millionär, der seine eigene Zeitschrift rausgebracht hat. Wo auch viel Mumpitz drin stand. Das wurde dann später aufgedeckt.
Wie heute bei Joko.
Wie bei Joko. Bei Joko ist ja auch viel Mumpitz drin. Ich habe eine Joko.
Ja, der auch gelangweilter Millionär, der seine eigene Zeitung rausbringt.
Ja, aber die Mopo, ich habe die Joko gelesen, ich habe die Barbara gelesen und die Guido. Und ich sag dir, die Guido ist am besten. Wirklich, die Guido macht. Die Guido ist
aber,
am besten Sachen drin.
Hätte ich aber auch gedacht, die Guido macht am meisten Spaß, weil Guido, dem ist einfach alles egal. Und da schimmert kein bisschen Schuld oder oder irgendwie Defensive durch, sondern der ist, Guido macht das richtig von ganzem Herzen.
Das sehe ich ganz genauso. Das Guido ist richtig geil. Und deswegen, ich wollte eigentlich was anderes hinaus. Genau, wenn Peter Maffay jetzt zu seinem 70. das PM einfach als Peter Maffay ein interessantes Magazin nochmal neu rausbringen würde. Die neuesten Lederwesten, die neuesten Tattoos für, Beintattoos für Frauen, hier irgendwie und all so eine Sachen, wenn das Liegestütze-Tipps, wie schaffst du 80 am Morgen auch mit 60? Wie kriegst du einen
hoch? Aber bei ihm ist das doch gar nicht schwer. Der ist ja so klein, der hat das ja nicht so weit bei Liegestützen. Der kann natürlich 100, 200 machen. Der hat ja so kurze Arme nur.
Und der hat immer ein Buschmesser am Gürtel. Habe ich mal gesehen. Ich stand mal im Studio neben denen. Der hat so einen Gürtel so mitten im Studio gehabt. So ein Messer dran. So mit so einer Tasche.
Falls einer einen Witz macht, den er nicht versteht.
Falls einer einen Witz macht. Ich habe was Interessantes gelesen. Und zwar für alle Dancing Plague of 1518. Bist du gerade den Rechner da? Du kannst noch besser Englisch als ich. Kannst du mal eingeben? Oder warte mal, ich schicke dir das mal ganz kurz zu.
Was? Dancing Plague?
Dancing Plague of 1518, da gab es, das musste ich dir unbedingt erzählen, weil ich das so interessant fand.
Dancing Plague.
Dancing Plague, eine Plage,
von genau. Ich dachte, der Tanzplug, also.
Nee, eine Plage, P-L-A-G-U-E geschrieben, Plague, ja. Bist ausgesprochen dann, ne? Dancing Plague.
Dancing Plague of 1518, ja.
Ja, und pass auf, das ist eine abgefahrene Geschichte, das ist in Straßburg passierte das, in Frankreich. Und zwar, es begann im Juli 1518, als eine Frau, Miss Trophée, angefangen hat, auf einer Straße in Straßburg zu tanzen. Sie hörte nicht auf und das ging über mehrere Tage, 4-5 Tage. Innerhalb von einer Woche haben 34 weitere Leute sie also mitgetanzt und es wurden dann ganz in kürzester Zeit über 400 Leute. Das war sowas wie
die getanzt haben in Straßburg.
Die einfach und die nicht mehr aufgehört haben. Tag, Nacht, Tag durchgetanzt haben. Und es soll, die Menschen sollen wahnsinnig geworden sein. Und das ist sowas wie der erste Flashmob gewesen, der jemals passiert ist. Und es gibt bis heute keine wirkliche Begründung. Man redet von super übernatürlichen Ereignissen, warum das überhaupt passiert ist. Wenn euch das interessiert, guckt euch mal diesen, hast du den auch gerade da, diesen Wikipedia-Eintrag?
Den gibt's auf Englisch. Artikel. Kann das vielleicht sein, dass einfach die Frau eine psychotische Phase hatte und dann irgendwie gedacht hat, sie müsse jetzt tanzen, dann durchgehen? Weil das klingt, kein Mensch tanzt doch, wenn er nicht irgendwie keinen Bandwurm hat oder sowas, der das Gehirn auffrisst, einfach bis zur Erschöpfung. Na gut, weiß man nicht, in Berlin passiert das wahrscheinlich auch andauernd, dass Leute einfach umkippen, oder? Im Berghain oder anderswo?
Guck mal, hier steht Historian, also der Historiker John Waller erzählte, dass selbst ein Marathonläufer nicht diese Intensität nach einem Workout durchhalten könnte, den die Männer da vor hunderten von Jahren durchgezogen haben. Und man hat bis heute keine genaue Erklärung. Man überlegt, ob es da irgendeinen Vorboten von LSD, einen Stoff gab, der da irgendwie ins Wasser geraten ist oder sonst was. Auf alle Fälle eine wahnsinnig interessante Geschichte.
Also es klingt so ein bisschen nach Psychose und das
Massenpsychose, weil ja und das Ganze ging dann über wie viele Wochen, ich kann es hier gerade gar nicht mehr lesen, ich habe das schon vor mehreren Wochen gelesen und wollte es unbedingt mal, finde ich wahnsinnig interessant sowas.
Sie tanzen 400 Tänzer und das Ganze ging über mehrere Tage, jeden Tag sind 15 Leute ungefähr gestorben.
Ja.
Oh Gott.
Die haben getanzt, bis sie tot umgefallen sind.
Massenpsychose. Hast du auch diese Fotos zugeschickt bekommen von diesem Michael Jackson-Mahnmal vom Bayerischen Hof in München? Hat mir irgendjemand zugeschickt. Ja. Stichwort Massenpsychose. Es gibt in mehreren deutschen Großstädten immer noch so komische Michael Jackson-Gedenkorte. Und ich frage mich, wer hält die eigentlich noch aufrecht? Was ist das da? Was ist das? Ja, auch so eine Art Massenpsychose?
Auch keine Ahnung. Es gibt einige Sachen. Vielleicht das gleiche mit Scientology. Massen hier mit dem Raumschiff von Tom Cruise. Es gibt, manchmal sind die Leute wahnsinnig. Die werden auch immer alle verrückter. Ich habe auch Angst.
Aber die wetten, dass die hatte doch eine, die Frau hat angefangen zu tanzen, hat, supernatürliche und astrologische Kräfte oder astronomische Kräfte wurden ausgeschlossen. Es sei eine natürliche Krankheit gewesen, bei ausgelöst von heißem Blut. Und ich würde sagen, das ist sieht aus wie eine Psychose. Hast du nicht schon mal, also ich habe öfter früher beim Zivildienst, haben wir öfter mal Leute abgeholt aus Einrichtungen und da kommt doch sowas häufig vor, dass Leute in so einer Art Trance sind oder psychotisch sind und dann anfangen so rumzutanzen. Und wenn das dann quasi sich rumspricht in Straßburg und alle Psychotiker anfangen zu tanzen, weil sie denken, das muss irgendwie sein, dann fallen die halt irgendwann um. Aber anders geht das doch gar nicht.
Ja, aber dass die Psychotiker damals schon so viele zahlreich in Straßburg sich versammelt haben und sich alle getroffen haben auf der Straße, spricht ja auch dafür, dass vielleicht damals eine gewisse Hysterie geherrscht hat. Aber wahnsinnig interessant. Wie jeden Tag 15 Menschen gestorben, tatsächlich. Und irgendwann war der Spuk vorbei, ging über mehrere Wochen hinweg. Wahnsinn, einfach durchgetanzt.
Was ich noch ganz kurz mal eben sagen muss, falls mir einfällt zu Jugoslawien, Entschuldigung, in dem verkackten Witz, was mir in Jugoslawien oder in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens auffällt, dass wenn man da hinfährt und sich da die Sachen anschaut und die Städte mal durch Zagreb läuft zum Beispiel, es stehen überall Denkmäler, riesige Denkmäler zum Teil von Leuten, von denen man in Westeuropa noch nie irgendwas mitbekommen hat. Das ist wirklich, das ist so außerhalb unserer Kultur, dass man wirklich, selbst wenn man sich richtig ein gutes Allgemeinwissen hat, dann läufst du da rum, in Zagreb kommst du aus dem Hauptbahnhof raus und siehst da so ein riesiges Denkmal und da steht irgendein Name drunter und dann denkst du, das muss ja offenbar einer sein, der muss ja richtig was gerissen haben für Kroatien oder was. Und du hast absolut keine Ahnung, wer das ist.
Das habe ich in Moskau, das habe ich in Moskau gehabt. Da gab es auch so viele Denkmäler von, also viele kennt man natürlich, viele habe ich dann auch gegoogelt, aber auch so von Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe. Da wird eine Menge auf Stein abgefeiert, viele Leute. Aber
das ist ja, das wird bei uns gar nicht mehr so gemacht. Auch weil man gar nicht wüsste, wen man da jetzt so raufsetzen soll, ne? Auf so ein Denkmal.
Wir hatten mal so die großen fünf, denen wir ein Denkmal bauen, noch gar nicht so lange her. Und daraufhin hatte Porky sich bei mir privat gemeldet und meinte, man dürfte eigentlich nur bösen Menschen, den bösesten Kriegsverbrechern, den bösesten Menschen Denkmäler, damit man die Schweine nicht vergisst und sich an die erinnert und die irgendwie zeigt vor allen Leuten und die guten Menschen in Ruhe lässt und die nicht in die Höhe hebt, weil man die dann irgendwie so. Das ist natürlich so eine Theorie, die fand ich aber auch gar nicht so schlecht in dem Augenblick, die Theorie. Ich muss auch noch mal was loswerden. Ich muss noch ein bisschen über Berlin pöbeln, obwohl ich hier so lange wohne. Hier wohnen aber so viel Asoziale. Neulich bin ich auf der falschen Seite mit dem Fahrradweg gefahren, weil ich über die Ampel musste, weil ich wohne auf einer Seite und die Ampel war links, also bin ich in die entgegengesetzte Richtung. Da werde ich sofort von so einer Frau so asozial, von so einer Berlinerin so asozial angemacht und sagt, ja, ich muss hier erst rüber. Dann kommt noch so eine andere Frau dazu, meint so, ja, Sie dürfen hier nicht lenken, das ist auch, dafür können Sie eine Anzeige kriegen, wirklich im hinterwäldlerischen Berliner Bauern Talk haben die mit mir geredet und dann haben sie sich alle so solidarisiert, so richtige Arschlöcher. Und ich will mal eine Sache sagen, es gibt viele gute Leute in Berlin, bestimmt, ne? Aber das sind auch oft Zugezogene. Und die Berliner können ganz schön froh sein, dass hier so viele Menschen dazugezogen sind, die dafür sorgen, dass hier ein bisschen Kultur manchmal reinkommt und auch ein bisschen sowas wie Anstand. Und dass Leute, wenn ich Leute im Treppenhaus treffe, die sich grüßen, dann sind es meistens keine Berliner, sondern sind es irgendwelche Zugezogenen, die eine Höflichkeit haben, die vielleicht auch vom Dorf kommen oder sonst wo. Meinetwegen können die aus Stuttgart kommen oder sonst woher. Aber ich finde dieses asoziale Verhalten, das muss ich wohne seit 15 Jahren hier, aber es wird auch nicht besser. Und ganz ehrlich, ein Berliner mit seiner Berliner Kötterschnauze ist vielleicht ein kultiger Typ innerhalb seines Berliner Radiuses, ne? Aber außerhalb von Berlin ist er einfach nur ein Bauer mit seinem Talk. Das muss man auch mal sagen. Das ist nämlich eine große Stadt, da wirkt das vielleicht alles kultig. Das ist meine Schnauze, das lasse ich mir jetzt nicht verbieten. Ich halte jetzt mein Maul. Das ist Berliner Art, euch alle scheiße zu behandeln. Und ich selber bin auch scheiße. Aber das ist auf Dauer einfach nur scheiße. Und nicht nur irgendwas Kultiges. Das kann man innerhalb eines, es gibt ja genug Leute innerhalb einer Stadt, die genauso sind und die feiern das untereinander ab. Aber ich kenne keine außerhalb von Berlin, die sagt, oh, ich mag die Berliner, ich mag diese schnoddrige, unfreundliche, asoziale Art wahnsinnig gerne von denen. Das können die nur innerhalb ihrer eigenen Stadt. Das muss ich nur mal kurz hier loswerden heute.
Ja. Da machst du jetzt aber keine Freunde mit in Berlin. Oh, no, Mann, oh Mann. Ja, da werden sie den nicht... Da hast du ja Olli Schulz, der hochnäsige Typ aus Hamburg.
Ist mir egal. Manchmal, nein, ich kenne auch wahnsinnig viel nette Berliner. Ich bin mit vielen Berlinern befreundet. Aber weißt du, wann ich eigentlich die guten Berliner kennengelernt habe? Muss ich jetzt auch nochmal loben. Ich habe am Freitag gespielt auf dem Radio 1 Stadtparkfest wieder. Und das sind auch viele Berliner. Und als ich angefangen habe, oder wir damals bei Radio 1 zu arbeiten und so, ne? Und dann man auch irgendwie in Kontakt kam mit vielen Menschen, hat man gemerkt, die sind ja doch nicht alle nur so Berliner Assi-Schnauze, sondern es gibt auch viele gute Leute hier. Also der Radiosender, ne? Radio 1, mal ganz kurzes Lob. War nämlich ein schöner Auftritt da auch, ne? Der hat für mich auch wieder Berlin damals so ein bisschen verständlich gemacht und auch die guten Leute mir gezeigt. Weil das ist gar nicht so einfach.
Komischerweise bei mir auch so. Also ja. Ich habe mein Volontariat damals gemacht in Berlin und war bin viele Monate immer zwischen dem Wedding und Babelsberg hin und her gefahren. Das ist ungefähr so eine, wenn schlecht lief, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sogar Fahrt gewesen. Jeden Morgen mit so einem ganz alten, klapprigen Golf. Und ich habe immer Radio 1 gehört und ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass es so einen Radiosender gibt, der einen nicht verarscht. Ja. Also, weißt du, im Sinne von, der einen morgens anspricht, so, dass man das Gefühl hat, dass man nicht wie so ein kleines Kind irgendwie immer wieder den Namen, Sendernamen gesagt bekommt, sondern lange Sätze und manchmal auch irgendwie 7 Minuten Interviews, wenn sich's irgendwie gelohnt hat. Und komischerweise für mich das auch immer mit
ganz,
also,
ja, war, ganz liebe Grüße auch von Robert Skopi, den habe ich getroffen, der war Freitag bei meinem Auftritt da.
Wirklich?
Ja, der war
der
da.
Der Robert!
Ich war,
der soll mal mit seinem ganzen Sender rüberkommen zu Spotify. Ja, wir machen ihm das hier gemütlich.
Ja. Er hat auch gesagt, er hat das Gegenangebot gemacht. Ganz liebe Grüße jedenfalls. War schön. Er hat gesagt, nächstes Mal darfst du auch wiederkommen. Es war jedenfalls, also als Besuch, mal mit auf die Bühne vielleicht. Die haben mich auch einige gefragt, wo ich dann Jan gelassen habe, als ich da aufgetreten bin. Und das jetzt auch noch so ein bisschen zu, meine Wutansage so ein bisschen so ruhiger zu stimmen. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Berliner mit einem guten Charme, guten Witz, guten Humor. Aber das, was man nur oft als, das ist aber auch in anderen Städten auch nicht so, viel ist einfach assi, was als kultisch beschrieben wird. Das fällt mir manchmal in Berlin ganz besonders doll auf, dass vor allem die Leute nicht grüßen können, die Verkäufer irgendeinen scheiße behandeln. Und das Leben ist ja auch manchmal scheiße, aber sich dann nicht ab und zu doch ein bisschen Freundlichkeit zu geben, das mag ich dann doch. Jedenfalls versuche ich das auch. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder bei den Berlinern ausgeschossen.
Ist völlig okay. Und wir sind ja auch, wir haben ja auch jetzt 6 Wochen lang Päuschen gemacht. Du, Olli, ich möchte ganz kurz verkünden, dass ich gemeinsam mit Susanne technisch die Voraussetzung dafür geschaffen habe. Also
mit Susanne Wündisch?
Ja, das müssen wir auch mal sagen, ganz kurz. Susanne ist wieder da.
Susanne
ist
Wündisch,
zurückgekommen.
Die Legende,
die hat eine Weltreise gemacht.
Die hat eine Weltreise gemacht.
Die und ist 3 Jahre lang ist sie um die Welt getrampt.
Und jetzt ist sie wieder, macht wieder unsere Redaktion. Sie ist wieder an Bord. Ich kann sie sogar gerade sehen. Sie guckt gerade beschämt nach unten. Ich winke ihr gerade mal zu. Hallo Susanne! Hallo!
Ja, sie ist wirklich Susanne. Das werden jetzt viele Leute, die Fest und Flauschig nur kennen und nicht Sanft und Sorgfältig. Die werden sich fragen, wer ist denn Susanne? Und das kann man vielleicht mal einigermaßen
Susanne jetzt, hat uns wo groß die gemacht.
Wo die Wunden verhalten. Susanne ist die Frau, die uns quasi die Dinosaurier aus den Dinosauriereiern rausgeholt hat, uns großgezogen hat. Teilweise mit Eselsmilch, aber auch mit eigener Muttermilch. Wirklich das. Und hat uns groß gemacht, zusammen mit Radio 1. Und als wir dann irgendwann Flügge waren,
ja,
und dann hat sie uns gehen lassen. Ist selbst auf Weltreise gegangen. 3 Jahre lang.
Zeit für sich. Self-care hat sie gemacht. Ein bisschen Self-care.
Genau. Ist 3 Jahre lang mit dem Rucksack durch Jugoslawien gefahren, hat wahnsinnig viel gelernt. Und jetzt haben wir uns wieder gefunden und jetzt ist Susanne, passt wieder auf uns auf.
Und ich finde es total schön.
Ich finde es auch total schön. Du bist jetzt gerade bei Susanne, ich sitze hier in meinem Loft, muss mir ein paar Sachen machen. Aber ich habe gerade eben mit Susanne zusammen was technologisch was eingerichtet.
Wir seid fest zusammen und deswegen haben wir Susanne wieder ins Boot geholt, weil du privat und beruflich nicht gerne trennen
aber möchtest. Aber ja, dass Susannes Zweitfamilie jetzt über diese Sendung erfährt, ist ein bisschen unglücklich.
Ist ärgerlich.
Vielleicht müssen wir das nochmal raus. Ist aber so ist es nun mal.
Und deine Instagram-Freundin auch, aber mein Gott. So ist das
wirklich. Wir haben auf jeden Fall eine Telefonnummer eingerichtet. Wir müssen jetzt noch den Anrufbeantworter bespielen und wir müssen das noch so hinbekommen, dass das auch wirklich alles funktioniert. Aber es gibt jetzt eine Fest- und Flauschig-Telefonnummer. Das ist eine Berliner Vorwahl-Telefonnummer, weil man kann nur immer die Telefonnummern da zulassen, wo man seinen Wohnsitz hat. Und deswegen konnte ich nur Berlin einrichten. Mhm. 030 ist die Vorwahl. Ich sag den Rest aber noch nicht. Das gibt's erst nächste Woche. Wir müssen noch uns einen kultigen Anrufbeantworterspruch ausdenken. Ganz lang und witzig.
Es gab früher mal von der Neuen Revue das Witzetelefon. Da habe ich immer angerufen und da wurden einem Witze vom Band erzählt. Das war damals. Und ich kenne sogar noch drei Witze noch von der Neuen Revue vom Witzetelefon aus dem Jahre 1984 oder so. Habe ich damals nämlich dann immer dann auf Familienfeiern oder so erzählt die Witze. Das waren einfach ziemlich schlechte Witze. Willst du einen hören?
Ja, gerne, gerne.
Das Baby eines Fußballstars wird getauft. Bei der Taufe sind alle Angehörigen aus der Mannschaft dabei, ne? Plötzlich fällt dem Pfarrer das Baby aus dem Arm. Geistesgegenwärtig hechtet sich der Torwart Richtung Pfarrer und fängt das Baby wenige Zentimeter vor dem Boden auf. Alle Leute in der Kirche sind begeistert und klatschen. Der Torwart prallt zweimal auf und schlägt weit ab. Das ist der Witz. Mein Opa fand das witzig damals auch. Damit habe ich damals gepunkt. Lass den Lütten Olli noch mal, so wenn alle besoffen waren bei der Familienfeier. Olli, erzähl mal einen neuen Revue-Witz. Und so.
Ja. Mit dem Baby. Heute könnte man den aktualisieren, dass nicht der Torwart das Baby aufhängt, sondern Christoph Metzelder.
Heißes Eisen.
Die alte Schwierigkeit. Hingerichtet quasi schon ohne
dass überhaupt ein Urteil dass ein Urteil oder irgendwas gerade mal irgendwas passiert und darüber sich jetzt irgendwie weder lustig zu machen noch sonst was, keine Ahnung.
Ermittlungsverfahren sind eigentlich nicht öffentlich. Eigentlich darf das nicht passieren, dass gerade bei so einem Vorwurf da direkt die Bildzeitung mit den LKA-Beamten neben dem nur in diesem Fall Beschuldigten hermarschiert. Das darf eigentlich nicht passieren. Ganz ehrlich, das ist eigentlich... es ist alles...
Man will keine Partei für irgendwas ergreifen da, aber es ist wirklich so, was die Bild-Zeitung da sofort draus macht, das ist sofort eine Hinrichtung. Das ist so für alle Zeiten irgendwie. Für jedenfalls die Bauern, die das lesen und das glauben, die immer noch denken, dass die Bild-Zeitung ein wichtiges Organ in diesem Land sind, die haben über den schon lange jetzt ein Urteil gefällt. Und das ist nun mal schlimm. Und Und das wird man der Bild-Zeitung auch immer vorwerfen, genau das Ding, dass Menschen da kaputt gemacht werden. Und diese Geschichte, wie Raimund Harmsdorf, der damals irgendwie in eine Psychiatrie gekommen ist, der Schauspieler, der, sie nannten ihn Mücke, gespielt hat und die Hauptrolle in Der Seewolf, und dann irgendwie hatte der psychische Probleme, hatte Wahnvorstellung und liest dann irgendwann in der Zeitung, in der Bild-Zeitung davon, dass die ganz groß darüber berichtet, dass er in der Irrenanstalt ist, und zwei Tage später erhängt er sich. Und da kann man wirklich sagen, hat er das gemacht, auch aus Scham von allen, das wird von ganz vielen Leuten genauso irgendwie gesagt, auch wie heißt er nochmal, hier ganz unten der Reporter,
Wallraff, Günter Wallraff.
Günter Wallraff hat sich da ganz stark gemacht und hat gemeint, die haben den wirklich umgebracht. Ich will das jetzt gar nicht hier nochmal so alles irgendwie, ist auch nicht, auch ein schweres Thema, aber ich finde das wirklich auch im Jahre 2019, sich immer noch so hinterwäldlerisch zu verhalten und immer noch Journalisten zu finden, die das gut heißen, so über Menschen zu urteilen und auch sowas alles zu machen.
Ja.
Finde ich auch, kann ich auch mal.
Naja, es ist auf jeden Fall eine ganz weirde Geschichte. Ich habe das per Eilmeldung auf dem Handy gelesen. Das erste war so, wenn das als Einmeldung schon rumgeht und dann siehst du schon diese Paparazzi-Fotos, dann denkst du schon so, was, wie hast du denn da jetzt noch die Chance mit, selbst wenn du jetzt freigesprochen bist, wie bei Kachelmann damals, nur noch eine Spur unangenehmer, weil das ja wirklich sehr, wenn das der Wahrheit entspricht oder wenn das sich bestätigen sollte, natürlich sehr unangenehme, schreckliche Taten sind.
Ja.
Also damit kannst du wirklich nachhaltig Leute kaputt machen, und deswegen, ja, ich mit die Rückkehr, so unangenehm das ist, aber ne, die Rückkehr zur Nichtöffentlichkeit und Ermittlungsverfahren, die erstmal von nicht öffentlichen Stellen, Behörden geführt werden, bevor man das dann irgendwie öffentlich austrägt, ich finde, ja,
schwierig.
Ja, das wäre schon, ja, aber wäre schon schön, wenn wir da irgendwie das wieder hinbekommen, dass wir uns gemeinschaftlich wieder in diese Richtung bewegen, und so blöd das ist, das betrifft nicht nur diesen Fall, sondern eben auch viele andere Fälle, wo viel vorverurteilt wurde, öffentlich, und am Ende da nichts bei rauskam. Kachelmann war ja auch so ein Fall.
Und andere Leute, die einfach reiche Anwälte haben, sehr schlimme Sachen machen, das aber irgendwie hinkriegen, dass die Anwälte so, weil die selber so reich sind und die Leute irgendwie oder auch so eine Macht haben, dass sie es schaffen, dass es nicht in die Öffentlichkeit kommt oder so. Es gibt da so viele verschiedene, wie gesagt, Leute und wen man wirklich verurteilen sollte, worüber man eine Meinung sich bilden sollte. Vieles ist auch einfach, wie gesagt, mit dem Metzelder, ich kenne den gar nicht, ich will dazu gar nichts sagen. Es ist auf alle Fälle krass, wenn du sowas liest, ne?
Ja, und wenn du dann siehst, wie dann direkt alle reagieren und dann sagen, die Mitarbeit bei der ARD ruht jetzt erstmal, das ist 24 Stunden später. Ich hätte wetten können, da ist die ARD mal sehr verlässlich. Also es riecht ja immer schon, wenn man nur irgendwie eine Pressekonferenz sieht, dann riecht es immer schon so nach Aufregungsdurchfall. Sowieso immer die große Defensive in solchen Anstalten, wenn es solche Sachen betrifft. Und dann sofort irgendwie erstmal sagen, das ruht erstmal. Ich glaube, aus der Firma wurde rausgeschmissen. Es ist schon echt beinhart für eine Sache, wo man überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt stimmt, ob sich das erhärtet, ob das, was dahinter steckt, das ist schon echt keine schöne Zeit, in der man lebt, was das angeht.
Genau. Wir machen ein bisschen Musik, Jan, und versuche dann nochmal eine schöne Zeit hier zu verbreiten in unserer schönen Podcast-Sendung, finde ich. Es ist die zweite Ausgabe nach den Sommerferien. Langsam kommen wir wieder rein. Es ist, es ist heute ein Donnerstag. Übermorgen spiele ich auf dem Lollapalooza-Festival hier nochmal. Und Billie Eilish spielt da auch hier, der Superstar aus USA.
Echt krass.
Ja. Und spielt am Sonntag Kings of Leon auch. Die Superstars aus USA sind auch da. Die Superstars sind da. Und alle wollen wahrscheinlich mit Billie Eilish ein Foto haben und alle wollen Billie Eilish sehen und so. Und ich habe ja gehört, die war schon in Hamburg auf dem Festival, da hat die gespielt. Und das soll alles sehr stark Playback-mäßig sein. Das finde ich schon wieder auch doof. Das ist auch schon wieder eine Vorverurteilung meinerseits jetzt für Billie Eilish. Aber das ist auch so eine, inzwischen ist es so Elektromusik, einfach ein DJ macht an Playback, der eine singt noch drüber, dann wird die doppelte Stimme alles gedoppelt und dann ist die Show, kostet 80 Euro und die Leute sind so glücklich. Muss man auch wissen, ne? Keine Ahnung, ich lasse mich erstmal überraschen. Ich spiele auf alle Fälle live mit meiner Band, habe ich mir vorgenommen. So, ich packe
jetzt. Und das kann man auch meinetwegen hören.
Das kann man auch hören, und ich bin sowieso nicht. Ich glaube, ich habe auf dieser Tour, um da über mich nochmal zu reden, so gut gesungen.
Gerne.
So gut gesungen wie noch nie, weil ich mir inzwischen klar darüber bin, dass es nicht mehr besser wird. Und wenn man das hier erstmal weiß, dass man sich nicht mehr optimieren kann, sondern jetzt den Peak erreicht hat mit seiner Stimme, also ich jedenfalls, dann singt man einfach befreit auf. Wer viel besser singen kann als ich, ist Katy Perry. Und die hat eine Single gemacht vor ein paar Wochen.
Wo kommt das denn jetzt her?
Weil ich einen Song ankündigen will. Das war nämlich die Überleitung. Profi Olli ist back. Profi-Podcast-Olli ist weg.
Okay.
Never Really Over, hier heißt die aktuelle Single von Katy Perry. Ist eigentlich so ein großer Hit, dass ich ihn auf die Liste nicht packen muss. Aber ich mag Katy Perry-Songs manchmal sehr gerne. Und das ist wieder einer, der mir richtig gut gefällt. Und deswegen nicht nur immer hier Underground, Indie und guck mal, was wir hier alles für interessanten Kram kennen. Auch das einfache Volk ist herzlich willkommen. Am Wochenende war Herbert, die letzten zwei Tage war Herbert Grönemeyer hier in Berlin. Ich habe es nicht gesehen, weil ich selber gespielt habe. Soll einmalig gewesen sein. Und Freundin von mir war da und meint, wenn einer diese Nation noch zusammenhält, dann ist es nicht Olli Schulz, dann ist es nicht Jan Böhmermann, auch nicht Thomas Gottschalk, dann ist es Herbert Grönemeyer. Die Leute, ja. Also es ist wirklich, das ist der Nation Gott.
Das Gaffertape der Gesellschaft. Und sein Mittel der Wahl ist natürlich Musik und ab und zu mal so ein kleiner zivilgesellschaftlicher Impuls. Für mich ist Herbert Grönemeyer der deutsche Sebastian Krumbiegel.
Der deutsche Wasternhagen ist für mich Grönemeyer.
Ja. Ich hab auch was auf der Playlist. Du hast Katy Perry, ne?
Mhm.
Ja, richtig? Ja.
Mhm.
Ich hab auch wieder Musik mit Fragezeichen. Vielleicht verdrehst du jetzt auch die Augen, aber diese Videos sind immer so unglaublich psychedelisch und ich komme nicht dahinter, was ist das für ein Typ? Ich habe den noch nie persönlich kennengelernt, was mich echt total wundert, weil er ist seit 15, 20 Jahren gefühlt im Game. 10 Jahren locker. Alexander Markus. Der Elektrolore.
Ich finde das neue Lied von ihm, Rastafari.
Rastafari,
ach, ich liebe das.
Es ist wirklich, das wollte ich mir auf die Liste packen. Das Video ist auch fantastisch. Das ganz neue Video ist Ich will verreisen und ich stufe beide mal drauf. Rastafari und Ich will verreisen von Alexander Markus. Es ist wirklich.
Ich finde den auch immer noch gut. Ich finde das auch immer noch gut, was der ist so, ich habe den mal ganz kurz mit ihm mich unterhalten bei der Kurt Krömer Show. Entschuldigung, ups. Und der ist ja wirklich auch kein Ironietyp. Der ist ja keiner, der da jetzt, der macht das, also der ist so völlig, man kann es immer noch nicht ganz greifen. Vielleicht ist der große Superkult-Hype weg, aber der Typ zieht das so durch und man kann ihn nicht greifen. Und der alleine für dieses resolute Verhalten und dass er es mich immer noch hinkriegt, mich zum Lachen zu bringen und ich auch die Musik irgendwie in Ordnung finde, es ist ein faszinierender Typ. Wirklich, ich finde, das ist faszinierend.
Rastafari von Alexander Markus, gerne mal das Lied auf die Liste tun und dann schaut euch auch mal das Video dazu an, das lohnt sich wirklich sehr. Rastafari von Alexander Markus und außerdem noch Ich will verreisen, das ist glaube ich die aktuelle Single, ich schau mal ganz kurz,
Ich will
verreisen hier. Das ist ja auch ein Video, das ist allein dieses Gesicht ist wirklich
super.
Ach gut,
und wie gut er tanzen kann. Wie der tanzen kann.
Er kann toll tanzen. Ja. Es gibt übrigens auch ein Video von Alexander Markus zusammen mit Bela B.
Warte mal, ich weiß.
Hast du das mal gesehen?
Ein bisschen älter.
Bela B zusammen, genau. Das heißt Dankeschön.
Ja.
Auch ein Video wie so ein Pilztrip. Das ist wirklich, ohne dass ich weiß, wie ein Pilztrip ist, aber so stelle ich es mir vor. Alexander Markus, also zwei Songs auf die Playlist, nämlich Ich will verreisen und Rastafari. Wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Und dann möchte
die
ich
crunchy,
über Sesam.
Ja, die Crunchy.
Ja, Crunchy. Über Sesam möchte ich noch reden. Und wollen wir noch große 5 machen? Ich habe nämlich einen tollen Vorschlag bekommen.
Ja, dann sag mal jetzt, damit ich mich vorbereiten kann.
Die großen 5 Sachen, die man schlecht im Auto essen kann.
Ach,
mir hat jemand geschrieben, der sagte, ich weiß, du bist ein Experte im Auto essen. Du kannst eigentlich alles im Auto essen. 7-Gang-Menü, 3 Sterne 7-Gang-Menü auf der Autobahn. Mit den Füßen lenken und mit dem Penis einen Blinker bedienen. Aber es gibt Dinge, die kann man schlecht essen. Und mir hat jemand geschrieben bei Instagram, verzweifelt, der im Urlaub mit seiner Freundin im Auto unterwegs war. Und er sagte, auf einmal reichte seine Freundin ihm ein Stück Melone hin, Wassermelone. Und dann hat er seine Freundin angeguckt und so nach dem Motto, sag mal, weißt du, ich fahr gerade, wie soll
das
ich denn
lebensgefährlich,
Wassermelone?
Das ist lebensgefährlich.
Nee, und dann ist ihm diese Inspiration gekommen und dann hat er gedacht, das ist doch, Wassermelone ist wohl eines der Dinge, die man am allerschlechtesten im Auto essen kann. Hat mir das geschrieben und wir sollen mal bitte die großen 5 machen, der Dinge, die man schlecht im Auto essen kann. Das machen wir gleich. Und
den Test, wie glücklich bist du, muss ich auch noch machen. Das machen wir
müssen wir auch noch machen.
Wir liefern ab. Bis gleich.
Bis gleich. Ciao.
Ja, herzlich willkommen zu ein Fan-Intro, was mir heute zugeschickt wurde. Guck mal, wie das abgeht.
Ja. Oh, das geht richtig am rockig.
Ist es ja. Der Typ ist auch irgendein Rocktyp. Und ganz liebe Grüße auch. Ich freue mich immer, wenn wir Intros von Fans zugeschickt bekommen. Auch vor allem, wenn ich manchmal Engpässe habe. Und das hier, guck mal, wie es abgeht nochmal. Einmal.
Wow.
Olli und Jan, yeah, das ist fest und flauschig. Vielen lieben Dank. Auch ich freue mich immer über so einen Quatsch.
Ja, immer auch wenn ihr was bastelt und so und Sachen zuschickt, das ist immer sehr nett. Vielen, vielen Dank. Wir kommen da nicht immer dazu, das alles zu beantworten.
Jan, du wolltest die großen 5 Sachen, die man gut im Auto essen, die man nicht gut im Auto essen machen kann, machen gerne, ne? Aber eine,
ja, wenn du kannst, wenn du möchtest, wir müssen nicht.
Ich kann eigentlich alles gut im Auto essen. Das ist mein großes Problem, glaube ich. Das ist, dass ich eigentlich alles gut im Auto essen kann. Ich würde es trotzdem mit dir machen, dir zuliebe. Aber das meiste kann ich im Auto essen. Ich kann aber von großen Unfällen zum Beispiel erzählen, die passiert, wenn man im Auto Sachen macht. Aber das können wir alles gleich mal gucken.
Die Sachen, die man schlecht im Auto essen kann, wenn ein Unfall passiert ist bei irgendeinem Lebensmittel, was du im Auto gegessen hast, dann kannst du das ja da in diesem Fall dann auch erzählen. Das ist doch super.
So machen wir das. Und los geht's. Hier sind
Hep und Ab. Let's go.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute inspiriert von einem sehr freundlichen Zuschauer, der mit seiner Freundin durch den Urlaub im Urlaub gefahren ist und die ihm ein Stück Wassermelone gegeben hat. Die großen 5 Sachen, die man schlecht im Auto essen kann.
Auf Platz 5 bei dir.
Auf Platz 5 bei mir ist das klassische Croissant. In diesem Fall sogar Sesamcroissant. Habe ich heute Morgen gegessen. Seit ich Zivildienst mache, da bin ich immer mit meinem Behindertenfahrdiensttransporter morgens bei einem speziellen Bäcker in Bremen-Nord vorbeigefahren. Und damals kam diese Sache ganz neu raus. Sesamcroissant. Also ein Buttercroissant, wo noch so Sesam drauf gestreut war. Das fand ich so geil, dass ich mir, also ich habe es seit 20 Jahren Sesamcroissants. Und Sesamcroissants, das kann man alles super essen. Es geht jetzt aber vor allen Dingen darum, was sie für einen scheiß Müll im Auto hinterlassen und das Auto einfach Art schmutzig machen, dass man aber denkt, ich muss es jetzt nicht unbedingt absaugen. Und das macht's aber so schlimm, weißt du, wenn du weißt, du gehst mit matschigen Füßen oder sowas ins Auto rein, dann ist das Auto richtig versaut und dreckig, dann fährst du in die Waschanlage, dann machst du irgendwas, dann kümmerst du dich drum. Aber wenn du Schoko-Croissant oder Sesam-Croissant isst oder Croissant allgemein, dann sind da so kleine Krümelchen, das krümelt die ganze Zeit alles voll und Sesam überhaupt, ich behaupte, mein Auto besteht zu 20% aus Sesam. Ich habe so schön 2 Sitze mir letztens geholt. Mein Auto besteht zu 20% aus Sesam.
Einfach
wirklich.
Nur den Teig einmal rollen durchs Auto, hast du Sesambrötchen, weißt du, wenn du...
Nee, ganz ehrlich. Ja. Und Sesam, das ist ja, wenn kennst du diese Nahtstellen im Auto, diese Nahtritzen, wenn man da mit dem Finger durchgeht, durch diese Nahtdinger, dann hast du hinterher, wie wenn man so eine Packung Fischli, weißt du, am Ende bei dem Fischli, da hast du immer noch Sesam und Salz ist dann in der Packung drin. Wenn du alle Fischli aufgegessen hast und dann schüttet man sich noch die Sesamkörner in den Mund. Und so ist das, wenn man mit meinem Finger durchs Auto geht, alle Ritzen, ist immer überall Sesam.
Und Mohn,
ich weiß gar nicht warum.
Mohn auch, vom Mohnbrötchen nur Sesam.
Nee, Mohncroissant war ich nie ein Fan von. Sesamcroissant, aber Riesenfan und überhaupt von Sesam allgemein. Und ich habe mich heute gefragt, ich habe nämlich heute Morgen Sesamcroissants gegessen, 2 Stück. Und ich habe mich gefragt, ich weiß viel zu wenig über Sesam. Ich weiß weder, was das ist.
Oh, da haben wir eine feine Themensendung. Nächste Woche alles über Sesam.
Sesam öffentlich.
Genau.
Die große Sesamshow. Sesamstraße.
Ja, fest und flauschig. Special Galileo Edition. Wie entsteht eigentlich Sesam? Was ist eigentlich Sesam? Super. Machen wir auf alle Fälle.
Ich habe auch schon mal zu meiner fast Studentenzeit gesagt, wenn ich so richtig studiert hätte, als ich mal ganz lange alleine in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt habe, da hatte ich so eine Phase, wo ich Dinge in meiner Wohnung gefunden habe, wo ich nicht wusste, ob das ein altes Sesamkorn ist oder ein Käfer. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja.
Dass man im
aber das kann man immer mal
Sesamstange
gegessen.
Habe ich eine Sesamstange gegessen? Oder sind das diese komischen Käfer, wo man weiß, die sind nicht so schlimm? Weißt du, diese kleinen, die so aussehen wie Sesamkörner, wie schwarze Sesamkörner.
Ja.
Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen schwarzem Sesam und dem weißen Sesam? Sind das unterschiedliche Arten? Oder ist der eine einfach im Container aus China nach Deutschland her vergammelt?
Ich habe keine Ahnung, ich könnte jetzt einen rassistischen Witz bringen, passt jetzt nicht in die heutige Zeit, keine Ahnung, was.
Ja, wir haben mit dem Jugowitz
alles schon erledigt. Aber kennst du Folgendes, du putzt dir regelmäßig die Zähne und trotzdem vergisst du in irgendeiner Lücke ein Mohnkorn für mehrere Wochen und dann irgendwann Und dann pickst du das Mondstückchen raus mit dem Zahnstocher und dann dieses leicht faulige, was dann in Mond, was so, ja, weil es ist nun mal so, es ist ja so in diesen Taschen, ich hatte früher Parodontose mal in diesen Taschen. Ich hatte so große Zahntaschen, ich brauchte vom Einkauf keine Plastiktüten, ganz ehrlich.
Da konntest du Schallplatten reintun.
Alles. Da habe ich beim Mediamarkt abzocken können.
Auf den DJ gehen.
Wo sind deine Platten? Ich habe in den Taschen. Auf Platz 5 bei mir, Currywurst in einer Pappschale mit Brötchen essen. Das ist sehr ungünstig und vor allem meine damalige Freundin wollte mal richtig rock'n'roll-mäßig sein. Hat die Currywurst gegessen und da war noch richtig viel Currywurst-Soßen-Sud drin und da wollte sie bei 180 Sachen, weil ich ein schneller Fahrer bin, aus dem Fenster runterkurbeln und wollte die Hülle, wo die drin war, die Schale, aus dem Fenster schmeißen, hat aber natürlich diese Druckluft nicht irgendwie richtig, und das Ding knallt ihr alles direkt in die Fresse und sie sah selber aus wie eine Currywurst. Alles, das war der große Currywurst-Exzident von 1995. Weil sie natürlich...
So Wikipedia-Artikel. Die Tanzplage von Straßburg und der Currywurst-Unfall von 1995. Ja,
Currywurst-Exzident von Olli Schulz 1995 auf der A24 in Richtung Berlin. Meine damalige Freundin wollte dann mal so richtig rebellisch während der Fahrt einfach den Müll aus dem Fenster auf die Autobahn schmeißen, weil niemand da war. Und die Strafe folgte sofort und sie ballerte sich alles, flog alles wieder zurück ins Auto und die ganze Soße löste sich aus der Schale. Ihr schönes bürgerliches Kleid, ihr schönes bürgerliches Leben war besudelt. Wir hatten richtig Stress. Ich meinte, wie kann man nur so dumm sein, habe ich gesagt. Man kann doch nicht bei 180 Sachen, da drosselt man das Tempo und schmeißt das dann langsam raus. Oder man fährt natürlich an die nächste Raste ran und macht da und entsorgt das richtig. Naja, also Currywurst und vor allem Sachen rausschmeißen aus dem Fenster, asozial und bei hoher Geschwindigkeit kann das teuflisch enden.
Auf Platz 4 der großen 5 Sachen, die man schlecht im Auto essen kann, bei mir sind Schokorosinen. Das ist so ein Guilty Pleasure von mir, muss ich sagen. Ich komme aus einer Familie, wo viel bei Aldi eingekauft wurde und immer noch wird. Und Schokorosinen, das war so eine Geschichte, da war das egal, von welcher Marke die sind, weil es waren bloß Rosinen mit Schokolade drum. Und deswegen war das einigermaßen okay, die zu kaufen und man konnte die auch überall hin mitnehmen und da hat keiner einen komisch angeguckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher war. Also ich wurde immer komisch angeguckt, es war ein leichtes Markenbewusstsein in Bremen-Nord, aber wenn man mit einer Poco Piano-Jeans von Aldi ankam, das war ab einem gewissen Alter nicht mehr cool. Nee. Und wenn man irgendwie Süßigkeiten gegessen hat, wie Nustoki oder River Cola, da war man irgendwie immer schon unten durch. Aber bei Schokorosinen hat nie einer komisch geguckt, weil es, glaube ich, sowieso nur im Aldi gibt oder es gibt nur eine Marke oder sowas und die hat Aldi dann auch. Und wenn man Schokorosinen, manchmal esse ich das noch im Auto, eine lange Autobahnfahrt, irgendwie keine Ahnung, mal schön Landstraße fahren Richtung Polen rüber aus Berlin raus und dann über Frankfurt an der Oder durch die ganze Nazi-Ostbrandenburg durch und dann schön in Polen, ins freundliche Westpolen und dann schön mit Schokorosinen. Und dann steigst du aus dem Auto aus nach einer langen Fahrt und dann hast du hast voll aufgepasst die ganze Zeit. Und du weißt nicht, wann das passiert ist, aber die sind während der Fahrt 3 Schokorosinen rausgefallen in den Schoß rein, in dieses warme Dreieck.
Genau, und das ist eine helle Hose
zwischen deinen
an.
Schenkeln.
Und das ist eine helle Hose an.
Ja, und dann hast du da so eine Art...
Braunen
Fleck, den du sowohl in deine Hose als auch in Sitzpolster reingerieben hast. Und du weißt nicht, wie das sein kann, weil du hast dich so megamäßig aufgepasst. Wie kommt die Schokorosine? Und die Rosine ist nicht das Problem, die kann man ja noch essen. Schoko, aber die hat sich komplett komplett da reingerieben. Schoko ist scheiße.
Schoko ist richtig scheiße, finde ich auch. Schoko und dann hast du nämlich den Fleck auch nicht direkt hinten am Hintern, sondern vorne an den Eiern, so einen braunen Fleck an den Eiern.
Ja,
und dann,
genau.
Ja, und dann denkt man, die Eier rosten bei dir durch oder so. Keine Ahnung, ist auf alle Fälle nicht so schön. Auf Platz 4 bei mir Baklava, weil die Hände so verkleben. Ich habe mein ganzes Blech Baklava.
Ja,
ich habe mal, es gab in der Sonne...
ich habe mein ganzes...
Ja, gekauft.
Baklava im Auto gegessen.
Habe ich wirklich. Ich hatte Stress mit der Frau. Wir hatten Ärger zu Hause. Ich bin zu meinem Lieblings-Baklava gefahren und habe mir ein ganzes Blech geholt und habe das dann gegessen. Und das ist die Hände kleben so von der... Und dann ans Lenkrad dran und die Hände kleben. Ja. Und dann klebt alles. Und es hört nicht auf zu kleben. Und dann klebt... Es ist so eine klebrige Scheiße. Das ist nämlich das Teuflische am Baklava. Das ist
wo man dann versucht, die Finger noch abzulecken. Und dann geht es einen kurzen Moment, aber dann geht die Feuchtigkeit kondensiert dann wieder von den Händen und dann bleibt wieder nur das Klebrige über. Man kann das auch nicht sauber lecken.
Ja, deswegen ist Baklava auch meine Nummer 4.
Ja, auf Platz 3 bei mir, der großen 5 Sachen, die man schlecht im Auto essen kann. McDonald's Pommes.
Ja,
beziehungsweise McDonald's Pommes / Maximilian Chicken McNuggets mit Pommes und Soße. Weil dann denke ich immer, ich tue die Pommes, also Maxi-Pommes, ich klappe dann die Chicken McNuggets-Box auf.
Und auf der einen Seite
mach dann die Soße,
Nuggets, ja. ja.
Ja, und die, und auf der anderen Seite die Pommes rein. Dann habe ich das auf dem Schoß stehen, die ist aber in der Mitte, hatte ja so einen Falz. Mhm. Das heißt, die ist schlecht zu transportieren, und wenn sich die dann so dreht, dass quasi die eine Seite mit den Pommes auf dem einen Oberschenkel ist und die andere Seite mit den Nuggets und der Soße auf der anderen Seite, und dann rutscht das zwischen deinen Beinen durch. Ich habe schon mehrfach Soßensauer reingemacht, und ich habe das Gefühl, dass Pommes von McDonald's, man denkt, man kann die gut essen, aber ich finde jedes Mal, wenn ich mein Auto sauber mache, finde ich die Pommes in dieser Rasterschiene, wo die Sitze drin sind, weißt du, wo man den Sitz vor und zurück macht, da passen immer genau original, wie als wenn die DIN genommen
für noch diese Schienen. Genau, und da darunter passen genau 2-Euro-Stücke. Wirklich, ich habe, glaube ich, Millionen in meinem Auto, so viel Geld, wie mir aus der Hosentasche gefallen ist, die fallen immer unter diese Schiene, wo man den Sitz mit verstellt. Und du kannst mit dem Schraubenzieher, mit allem, du kriegst es nicht raus. Und der Nächste, der das Auto hat und die Sitze ausbaut, der ist Millionär. Ganz ehrlich, also auf alle Fälle hat er eine Menge Kleingeld zum Daddeln. Hasse ich auch. Ja,
Pommes fallen mir immer runter. Das Gute an McDonald's Pommes ist, ich denke immer, ach, die stinken eh nicht. Die werden einfach irgendwann hart, und dann kann man die so wie Mikado-Stäbchen verwenden, irgendwie für Gesellschaftsspiele. Die stinken nicht, das ist nicht so unangenehm.
Ich kann sehr gut McDonald's im Auto essen, das habe ich mir über die Jahre angewöhnt. Ich weiß genau, wo die Soßen hinkommen, ich weiß genau, auf die Amat, da wo die Schaltung ist, da kommen die 3 Soßen hin. Weißt du, am besten ist, du fährst Automatik.
Ja.
Dann kannst du die drei Soßen direkt beim Automatikschalter hinmachen. Du tust auf der Armlehne, also rechts auf der Armdings, da wo du deinen Arm drauf tust, da tust du den Burger und die Pommes drauf. Mit der linken Hand lenkst du. Mit der rechten Hand isst du und kannst dann immer dippen und dir immer aussuchen, die Sachen. Am besten, du hast keinen Beifahrer, dann kannst du da noch weitere kleine Sachen rauftun.
Ich habe das manchmal sogar so weit getrieben, dass ich die Sitzheizung angemacht habe, um das McDonald's gut noch so ein bisschen auf der rechten Seite Sitzheizung anmachen.
Und das Essen wieder warm
halten.
Und den Big Mac wieder warm zu
kochen mit Sitzheizung. Kochen mit, als Kochbuch.
Wieso Mikrowelle? Ich geh kurz ins Auto und mach mir da wieder die Pizza warm. Leg ich auf den Beifahrersitz und fahr um Block. Finde ich auch ziemlich gut. Ah, ja. Mein Platz 3 bei mir ist Döner. Ganz klassisch Döner. Also ganz, ja, du kannst einen Döner essen und du findest eine Woche später noch eine Zwiebel irgendwo. Und manchmal, wenn ich richtig Hunger habe, esse ich die dann noch. Dann ist da irgendwo eine Zwiebel. Weil ich weiß, außer mir war ja keiner im Auto. Meine Tochterin doch, aber es ist ja, die Zwiebel ist ja noch gut. Warum sollte man Lebensmittel wegstellen? Aber ein Döner ist das Schlimmste. Vor allem am allerschlimmsten. Ein Dürüm-Döner aus Friedrichshain bei meinem Lieblingsdönermann, der macht den so voll. Und unten ist, wenn das dann so unten durchsapscht. Und du merkst das aber erst so nach 10 Minuten, und auf einmal denkst du, sag mal, warum ist denn das zwischen meinen Beinen so warm? Und dann guckst du nach unten, so nass, und dann ist da schon so eine richtige Tzatziki-Pfütze auf deinen Eiern. Sorry, wie ich das jetzt so sage, aber so richtig. Nein, also ich meine, so eine Knoblauchpfütze, und aber mit Rot, mit Blut. Und dann denkst du erst, was ist denn da los? Und dann siehst du, ach, das ist hier die scharfe Soße auch noch. Dann ist aber, ich mache immer scharf und Knoblauch, beides. Und erst tropft, weil es ist ja immer ein bisschen weniger scharf, erst tropft die Knoblauchsoße und dann sapscht irgendwann die scharfe rote Soße auch hinterher. Und dann hast du so ganz komisch, das sieht auch eklig. Und dann musst du...
Aber würde man das gut finden, wenn das nicht so wäre, wenn das nicht so suppen würde? Also würde Döner mehr Spaß machen, wenn das irgendwie so jemand erfinden würde, so eine komplett geschlossene Dönerverpackung, dass da nichts mehr rausläuft? Ich glaube, es gehört ein bisschen auch dazu eigentlich, dass das so rausekelt.
Ja, ich habe neulich irgendwo einen Bericht im Fernsehen gesehen, wie ungesund Dönerfleisch eigentlich auch wirklich wieder ist. Ne? Also, dass es nur wenig Dönerläden gibt, die das wirklich selber machen, selber zu Hause machen. So zu Hause am Tag vor der Döner angesetzt wird.
Im Römer-Dönertopf.
Im Römer-Dönertopf, genau. Aber Döner finde ich wirklich krass, was man da immer noch findet. Du findest auch noch ein Stück Alufolie immer unterm Sitz. Dann hast du rechts an der bei einer Tür, in der, weißt du, da wo reingreifen kannst, wo man Sachen, findest du auch noch immer Zwiebeln oder so eine kleine Dönerscheibe ist da auch immer, so ein kleines, weißt du, wie Dönerfleisch nach einer Woche im Auto aussieht? Das ist so ganz hart getrocknetes, wie so ein Chip. Wie so ein Einkaufschip. Manchmal
Crunchy.
Einkaufschip? Nee, Dönerfleisch. Ja, deswegen auf Platz 3 bei mir der Döner.
Auf Platz 2 der großen 5 Dinge, die man nicht im Auto essen kann, ist bei mir eine reife Nektarine. Es ist immer, man fährt durch südliche Länder und man denkt dann so, okay, so eine Nektarine. Und weißt du, die Dinger sind ja wirklich so groß wie kleine Wassermelonen. Gerade wenn man so durch Spanien oder Portugal fährt, da gibt's immer, in den Vorstädten von größeren Städten gibt's immer davor so kleine Stände, wo Melonen und Nektarinen und dann verkauft werden von irgendwelchen Straßenhändlern. Dann fährt man da ran und denkt so, ach Mensch, hier urig ich wie die Einheimischen, ich kaufe mir mal was. Und dann steht man da, Melone möchte ich jetzt nicht, ich möchte was im Auto essen. Und greift dann zu diesen wirklich unglaublich leckeren, saftigen Nektarinen. Und dann isst man die im Auto und es ist immer eine riesige Sauerei. Und man ist irgendwann dann am Ende an diesem Punkt, wo man diesen fetten Kern hat, komplett nass ist und nicht weiß, wohin damit, und das ganze Auto ist einfach nass und riecht nach Nektarinen. Auch so ein bisschen wie dieser Baklava-Effekt. Es fängt nämlich auch irgendwann an zu kleben. Total eklig.
Ekelhaft. Ja, Nektarine auch teuflisch. Ist auch so schon schwer zu essen manchmal, obwohl Nektarine wirklich auch eine Königsfrucht für mich ist. Esse ich sehr, sehr gerne. Ja. Eine gute Nektarine, wahnsinnig lecker.
Woher kommt die eigentlich so? Was ist die Nektarine eigentlich? Aus welcher Familie kommt die? Ist die so wie eine Pflaume eher?
So Pfirsich da die Ecke, ne? Pfirsich ja. Und so.
Pfirsich, aber ist Pfirsich nicht auch eine Art Pflaume? Pflaumenartiges Gewächs?
Dr. Google sagt dir alles. Musst du gleich mal gucken. Nektarine.
Guck ich gleich mal nach.
Ja. Mein Platz 2, oder wo sind wir jetzt gerade?
Ja. Wir sind bei Platz 2. Mhm.
Ist einfach ein großer Kaffee bei irgendeinem von diesen großen Kaffeefilialen. Ich bin ja immer noch so ein perverser Typ, der sich dann einfach mir so ein Chai Latte oder so einen großen, also einen halben Liter Kaffee morgens kauft. Und dann das gleiche Problem. Es gibt 2 Halterungen innerhalb des Autos, wo du den eigentlich perfekt reinstellen kannst. Bei mir sind diese beiden Halterungen immer gefüllt mit Auto, mit Kleingeld, mit irgendwelchen alten Zigarettenschachteln, mit irgendwelchen Sachen, so dass ich beide belegt habe, Schlüsselbund oder was weiß ich. Und dann den Kaffee natürlich zwischen die Beine stelle. Sind wir wieder gleich beim Problem wie beim Döner. Mm. Und dann habe ich noch ein Problem. Ich mache nie einen Deckel drauf, weil ich nicht aus dieser kleinen Schnabeltasse trinken kann. Also ist dann das ist ein Spiel mit dem Feuer natürlich. Das weiß ich selber. Aber es ist immer wieder der gleiche Fall. Du hast in der einen Hand, dann nimmst du ihn in die Hand und fährst. Und ich weiß, es ist auch gefährlich. Das ist jetzt auch keine Glorifizierung dieses Lebensstils. Ist schon lange nicht mehr so bei mir. Auf alle Fälle, das ist auch eine teuflische Sache, die nicht mehr. Der Kaffee, du genießt ihn einfach nicht. Lieber auf den Kaffee im Auto verzichten, morgens abgehetzt, weil der sowieso, die Hälfte landet im Auto auf den Oberschenkeln, es ist heiß, du wirst nur noch aggressiver, der Stau, alles mögliche. Kaffee im Auto, keine gute Idee, vor allem nicht diese großen Becher.
Ey, weißt du was, ich hab was geschenkt bekommen. Ich hab einen Kaffeebecher geschenkt bekommen. Das fand ich hab erst gedacht, wie weirde, gentrifizierte Berlin-Mitte-Idee. Ich hab einen Kaffeebecher, einen Recycling-Kaffeebecher, also den man wieder benutzen kann, mit so einem Deckel, der ist gemacht aus gepresstem Kaffee. Da ist irgendwie Kaffeepulver, altes Kaffeepulver, und daraus, das haben die in eine Form gepresst, das ist richtig hart wie Plastik, ist aber Kaffee, und wenn man da heißen Kaffee reingießt und den Deckel drauf macht, der auch aus gepresstem Kaffee ist, dann riecht das ganze Ding riecht dann nach Kaffee, weil es heiß wird, warm wird, und dann dünstet das noch so den Kaffeeduft auch aus. Also sowohl der Kaffee, der da drin ist, aber auch der Kaffee, aus dem das ist. Ist mega gut. Ich hab immer so vorher so Bambusbecher gehabt und so. Die waren aber scheiße, weil die so Silikondeckel hatten. Die waren immer eklig nach 2-mal Spülmaschine. Und jetzt habe ich so ein Kaffeeding. Das ist mega, mega gut. Vielen Dank an denjenigen, der mir das geschenkt hat. Das war ein Geschenk. Finde ich, benutze ich immer. So, auf Platz 1. Es ist ein Klassiker. Ich wollte eigentlich Döner sagen. Hab dann nochmal umgeswitcht, weil du schon Döner gesagt hast. Auf Platz 1 der großen 5 Dinge, die man nicht im Auto essen kann, ist mir letztens wieder passiert. Ich war mit mehreren Leuten im Auto, ich sag mal ganz ehrlich, auch im privaten Bereich. Und ich hatte noch so eine Beefy Pepperami mir von der Tankstelle geholt, die extra lange. Ja. Und ab und zu muss ich gestehen, ich habe immer im Handschuhfach eigentlich eine Beefy Pepperami. Und die macht auch immer verschiedene Hitzezyklen schon mit.
Warum Pepperami? Weißt du, die beste ist oder was?
Ich finde, die andere ist mir zu lasch. Ich bin scharfer Typ und ich mach's, wenn meine Beefy ein bisschen Pepper hat. Ich habe auf jeden Fall die Angewohnheit, dass ich in meinem Auto im Handschuhfach immer Sachen habe, falls ich mal in einen längeren Stau reingerate. Da ist immer eine Flasche 0,5 Wasser drin und immer ein bis zwei, entweder ein Karazza oder eine Beefy Pepperami. Wenn ich bei der Tankstelle bin, fülle ich immer auf. Im Handschuhfach ist immer ein bisschen Wasser und immer ein bisschen Beefy. Wenn ich im Stau bin, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich Hunger habe. Ne? Und dann habe ich eine Beefy Pepperami gegessen, weil es noch eine da war, und habe aber das kombiniert mit Cola. Und eine Kombination Cola unten und dann Beefy Pepperami drauf und dann nochmal Cola. Es gibt einfach diese unangenehme Ausdünstung. Es ist praktisch zu essen, natürlich. Man kann auch noch diese leckere Hülle auslutschen und so. Aber alle Leute im Auto haben sich echt geekelt vor mir. Und das hat auch 2 Tage gedauert, bis dieser Gestank weg war.
Bei meiner ersten Freundin, beim ersten Date, habe ich auch noch eine Cola vorgetrunken und Döner gegessen. Habe sie mit meinem Golf abgeholt und habe dann vorher so doll im Wagen gerülpst, hat die Fenster aber nicht aufgemacht und ist sie eingestiegen. Es hat so gestunken, dass sie jetzt sofort das Gesicht verzogen habe, als sie bei mir im Wagen ein. Das ist nämlich auch so, du stinkst ja selber so dermaßen aus dem Maul von Beefy und von Cola. Das ist ja weil von Beefy macht, Beefy riecht einfach wie Scheiße und Cola macht, dass du rülpst. Und diese Mischung ist das ist einfach wie so ein feuerspeiender Drache, der einfach wieder Gift versprüht. Nur, dass es einfach kein Feuer ist, sondern es einfach nur riecht wie Teufel. Das ist einfach das Problem. Du bist ein feuerspeiender Drache der modernen Neuzeit, wenn du diese Kacke zu frisst.
Genauso ist es.
So, mein Platz.
Beim Platz 1, ne, ist einfach der Mittagsteller vom Schlachter. Wenn der Laden voll ist beim Schlachter und du holst dir einen Kassler mit Rosenkohl und er gibt dir so Plastikbesteck, auf so einem Plastikteller wird das alles und dann willst du das im Auto essen und packst das irgendwo hin und schneidest mit so einer Plastikgabel so einen schönen Stumpen, also so einen Kassler und dann knickt das irgendwie weg und irgendwann, wenn du Pech hast, kippt der ganze Teller um, hast das da auf deinen Beinen und dieser Teller alles sapscht so irgendwie durch oder dieser Plastikteller reißt ein. Ich finde, das ist so einfach, dann kann man auch mal gar nicht essen. Das ist einfach so Mittagsteller, richtig essen einfach, so eine große oder Hühnerfrikassee im Auto mit einer Gabel, mit einer Plastikgabel, so also am Mittagstisch vom Schlachter, da ist, kannst dann lieber magersüchtig für ein paar Stunden, ganz ehrlich, lieber mal verzichten auf eine Mahlzeit. Ja, ich habe jetzt auch... Das waren sie eigentlich mal wieder. Das waren unsere... Dauert heute ein bisschen, ja? Warte.
Die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Das haben wir auch lange gemacht. Ja, ich habe mir diesen Test angeguckt, wie glücklich sind sie. Der ist auch wieder scheiße, den durchschaust du. Dafür bist du einfach zu klug.
Lass uns das mal eben machen. Ich würde es gerne wissen, weil die Leute können ja auch mitmachen. Als großen Abschluss. Der große Glücklichkeitstest und die Leute können an ihren Podcast-Geräten. Viele hören uns übrigens in letzter Zeit
schon ein bisschen Fotos Musik laufen. Oder wir machen ja trotzdem.
Über so USB-Boxen hören die uns. Das ist, finde ich, schön. Finde ich, irgendwie ist das, über Kopfhörer ist, glaube ich, aber am besten, weil das ist erstmal ganz nah am Gehirn. Guck mal, wenn ich jetzt mit meiner Zunge ans Mikrofon gehe, ich mach das mal eben ganz kurz. Jetzt sind wir quasi eigentlich bei den Leuten so nah am Gehirn, dass ich mir jetzt meine Zunge ausstrecke.
Genau, ihr seid wieder am
Joggen. Durch das Gehirn.
Ihr seid auf dem Laufband gerade. Ihr seid zu Hause mit eurem Freund, eurer Freundin. Ihr seid in der Dusche oder ihr seid gerade in der S-Bahn. Es ist super früh morgens, ihr müsst die anderen Gesichter sehen. Und wir machen noch den Glücklichkeitstest. Wie glücklich bist du, Jan Böhmermann? Frage 1. Sehen Sie mal im Geiste zurück auf das letzte Jahr. Welches Fazit können Sie am ehesten ziehen? A. Irgendwie muss ich ja zugeben, ich habe nicht alles erreicht, was ich wollte. B. Naja, einiges habe ich schon geschafft. Oder C. Ich finde mich klasse, alles erreicht.
Ich würde sagen A.
Also nichts erreicht? Ich habe nicht alles erreicht?
Ich habe nicht alles erreicht.
Okay. Frage 2. Sie sind samt Familie zum Essen eingeladen. Pech, das Essen Ihres Kleinen macht sich selbstständig und landet auf dem Perserteppich des Gastgebers. Wie gehen Sie damit um? A. Ich werde dir garantiert rot und entschuldige mich und werde natürlich die Reinigung bezahlen. B. So sind Kinder eben. Ich bitte um Entschuldigung und um einen Lappen. Oder C. Oh, wie peinlich. Wo ist der Fluchtweg?
Also geht auch D. Der Kleine kriegt einen Buffy?
Vor allen Leuten. Nee, nur die 3 gehen.
Naja, dann würde ich sagen, B. So B. sind sie, die Kleinen.
B, okay, haben wir B. Frage 3. Stellen Sie sich morgens vor einen Spiegel, schließen Sie die Augen. Denken Sie intensiv an den heutigen Tag. Jetzt öffnen Sie die Augen, beobachten Sie Ihre Mundwinkel. Wohin neigen Sie? A, nach unten. B, Sie sind gerade. C, nach oben.
Sie sind gerade.
Sie sind gerade, okay. Frage 4. Nachrichten? Das macht doch keinen Spaß mehr. Kriege, Umweltzerstörung, Mord und Totschlag. Wie reagieren Sie? A. Ob ich Kindern so eine Welt zumuten kann? B. Da hilft nur Verdrängen und Schluss mit Nachrichten gucken. Ändert ja hier doch nichts. Oder C. Ich bin stinksauer. Irgendwas muss man doch tun.
C.
Stinksauer bist du, ne?
Ja, irgendwas muss man noch tun.
Okay, warte. Frage 5. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben würde im nächsten Jahr grafisch wie eine Aktienkurve dargestellt werden. Was meinen Sie, wie diese Kurve verlaufen würde? A. Zwar mit Schwankungen, aber doch garantiert nach oben. B. Von wegen Kurve, wohl eher gerade Linie. Oder C. Sie geht mehr in die unteren Regionen als in die Höhe.
Eher C.
Oh Gott, Jan, wirklich?
Ja, habe ich schon ein Gefühl.
Mann. Frage 6.
War das jetzt keine gute Antwort?
Nee, das war keine gute Antwort. Nehmen Sie einen ganzen normalen Tag. Wie oft nehmen Sie Ihren Partner in den Arm? A. Leider viel zu selten.
B, ganz kurz, ich habe gar keinen Partner zurzeit.
Ja, das will die Frage weg. Sorry. Frage 10. Frage 7.
Boah, ganz ehrlich, wir haben so positiv angefangen mit Tod und Jugoslawien und jetzt geht's am Ende der Glücklichkeitstest macht mich traurig.
Wie groß ist Ihr Freundeskreis? Ich habe nur ganz wenige. A.
Ja, ich habe nur ganz wenige. Das weißt du doch auch, Olli. Ja, brauchst mich doch nicht fragen, so eine Scheiße jetzt.
Okay, also mit hier, ich rechne mal durch. Sie sind die Zufriedene. der Zufriedene. Also du bist der Zufriedene. Viele würden gerne mit ihnen tauschen. Sie sind zufrieden, strahlen Beständigkeit aus und haben die bewundernswerte Eigenschaft, sich mit Umständen abzufinden. Wenn es mal schwierig werden sollte, haben sie einen Partner oder Freunde, auf die sie sich verlassen können. Sie wissen
oft... Das stimmt überhaupt nicht.
Ja, deswegen wollte ich den Test ja auch gar nicht machen, weil da so viele deprimierende Fragen dabei sind.
Ich glaub, ja, aber ganz kurz, aber du hast jetzt was vorgelesen, was überhaupt nicht dazu passt, was ich gesagt habe gerade.
Ja, ich wollte jetzt irgendwas vorlesen, um diesen Test zu beenden. Oder soll ich jetzt weiter noch die anderen drei Fragen stellen?
Nee, ich bin das macht mich unglücklich einfach.
Ja, dann komm doch mal hier an meinen Arm. Guck mal, ich habe gerade richtig gut, mir geht's richtig gut. Ich bin beseelt, ich habe Konzerte gespielt. Die Leute lieben mich, ich liebe die Leute da draußen. Ich war mit einer tollen... Mach doch auch mal eine Band oder so. Oh, oder mach doch mal so...
Olli, du riechst total nach E-Zigarette.
Ja, das kann nicht gar nicht sein. Das kommt hier, es kommt von Susanne Wündisch. Die war hier auch gerade.
Ja, die vaped jetzt. Susanne ist am Vapen.
Ja, die raucht aber jetzt nur noch
The Vaping Viper.
Gras pur raucht Susanne nur noch.
Susanne ist jetzt in einem Alter mit 31, da wird nur noch Gras pur geraucht. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Absolut. Wenn ihr einen tollen Psychotest wisst, den ich mit Jan mal machen kann, dann könnt ihr gerne schickt ihr mir den gerne zu. Ich finde hier immer nur so die Lächer. Also wirklich, wer diese Tests hier macht, keine Ahnung.
Ich glaube, und wenn ihr eine Praxis habt, wo man Darmspiegelungen auch mit seinem Partner machen kann, dann ladet doch Olli und mich mal ein, dann machen wir zweimal gemeinsam eine Darmspiegelung, so um Awareness zu raisen, dass man ab einem gewissen Alter, ich glaube ab 19 muss man einmal im Jahr zur Darmspiegelung,
ja.
Ansonsten ist das lebensgefährlich, glaube ich. Wir zwei, einfach so als zur Vorsorge fürs Bundesgesundheitsministerium.
Oder
Darmspiegelung.
Wenn ihr eine Praxis habt für Haarverdichtung, dann machen Jan und ich das gleichzeitig. Wir lassen uns die Haare wieder ein bisschen voller machen. Why not? Meldet euch gerne. Nächstes Mal machen wir vielleicht mal die großen 5 Redewendungen, die ich richtig hasse. Den Satz, am Ende wird alles gut und wenn es nicht das Ende ist, ist es noch nicht, wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende, hasse ich. Es gibt genug Sachen, die in Scheiße enden, die traurig enden, die unglücklich enden, vielleicht auch diese Sendung manchmal. Und deswegen der Satz, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das stimmt nicht. Manche Leute sind wahnsinnig krank und irgendwann sterben sie einfach. So ist das Leben nämlich auch. Und diese blöden Sätze, da gibt es so viele von. Die können wir auch uns mal alle vor die Brust nehmen, wie man so schön sagt.
Ja, so, das war fest und flauschig. Crunchy. Crunchy.
Das war wirklich auch meine letzte Energie, die ich heute hier rausgehauen habe für die Sendung. Ich hoffe, die Leute wissen das schon zu schätzen.
Ja, ich glaube, die Leute werden das zu schätzen wissen. Ab nächste Woche haben wir eine große Fest und Flauschig Hotline und dann werden wir endlich miteinander sprechen können. Nach all den Jahren des Nebeneinanderherlebens gibt es endlich ein echtes Gespräch zwischen uns wieder einmal. Und wir sind nächste Woche an derselben Stelle wieder für euch da bei Fest und Flauschig. Tschüss, habt eine schöne Woche und immer sauber bleiben und glücklich bleiben, auch ohne Psychotest.
Stay strong.
Und hast eine E-Mail bekommen.
Soll ich mal gucken?
Von wem ist es? Spam.
Asienreisen im Winter. Reiserebellen.de. Bali oder Bangkok? Unsere Highlights. Ich weiß nicht, wieso ich so eine Scheiße immer kriege. Ich will nicht nach Bali oder Bangkok. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.